Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 von Picknick am Wegesrand.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Gregor.
Picknick am frühen Morgen.
Genau, wir sitzen hier bei Gregor zu Hause. Er sitzt an seinem Bett und ich liege an seinem Bett. Er hat mir gerade einen 80er-Jahre-Latte Macchiato zubereitet. Wir wollten uns endlich mal wieder
treffen. In den 80ern gab es keine Latte Macchiato.
Das ist falsch.
Das ist wirklich, also nicht, ich habe das erst in den 90ern kennengelernt.
Wir können gerne kurz die Historie der Kaffeegetränke durchgehen.
Es mag sein, dass es irgendwo in München, Schwabing, schon in den 80er Jahren ein Latte Macchiato gab, aber in meiner Welt ist bis tief in die 90er Jahre Filterkaffee bestimmt gewesen, auch die von fast allen anderen Menschen, die ich kannte.
Warst du einfach Student vielleicht zu der Zeit und das Feld, das dich umgab, war ja vielleicht auch sehr vorgefiltert?
In den 80er Jahren war...
Seit wann gibt es Starbucks?
Starbucks? Aha. Vielleicht seit Ende der 90er überhaupt. Ich weiß nicht, wo die sich gegründet haben, Starbucks, aber in Deutschland gibt es die, glaube ich, erst seit den 2000er Jahren. Und wenn man aus der heimischen Filterkaffee, Melitta-Filterkaffee-Welt, mit dem Melitta-Filtermann entkommen war, dann gab es eine Alternative, das war quasi die Baskenmütze unter den Cafés, das war der Café Olé. Und der wurde in einer großen Schale in Studentencafés angeboten. Und diese Sache mit dem Glas, das weiß ich, das war erst nachdem elektronische Musik massenkompatibel geworden war.
Also ich will mich jetzt auch gar nicht um das Glas streiten, aber prinzipiell gibt es sozusagen die...
Ich muss dazu sagen, das ist ein klassisches Milchkaffee-Glas, das ich in einem Ausverkauf geschossen habe. Eigentlich als ein Geschenk für eine Geburtstagsparty, wo der Gastgeber sich beschwert hatte, dass er keine Gläser hätte. Und habe ich gedacht, ach, ich habe aber gar kein Geburtstagsgeschenk, kaufe ich einfach ein paar Gläser. Dann hatte ich aber keine Lust mehr, auf diese Party zu gehen. Und seitdem habe ich halt diese 4 Gläser.
Das ist gut. Ja? Ich finde ja auch Geburtstagsgeschenke, die darauf schließen lassen, dass jemand zugehört hat, sind eigentlich immer die besten.
Ja, vor allem, wenn man es dann selber für sich behält.
Genau. Also ganz kurz. Ja. Ob jetzt Café Olé oder Latte Macchiato ist nicht so wichtig, sondern das ist trotzdem die Epoche der Milchgetränke. Es gab die Epoche der Filtergetränke von den 30er bis 60er Jahren, wo sozusagen der Kaffee Massenprodukt wurde und man sich den endlich leisten konnte. Und von den 60er bis 90er Jahren kommt die Epoche der Milchgetränke.
So. Ja.
Genau, wo eben, das kann sein, dass man in deinen Kreisen dann Café au lait getrunken hat, aber Espresso Macchiato, Cappuccino und diese ganzen Geschichten. Und seitdem gibt es jetzt dann diese dritte Phase, in der sozusagen der Kaffee zum Feinschmeckerprodukt wird. Und deswegen ist es schon ein 80er-Jahre-Getränk. Also diese großen Milchgetränke mit viel Milch drin, die sind halt eher 80er. Ich gebe dir recht, dass es in Deutschland etwas zeitverzögert war, weil es natürlich in Amerika eine schnellere Entwicklung durchgemacht hat. Aber das ist auch gar nicht abwertend. Also man trinkt ja auch gerne, man geht ja auch mal auf eine 80er-Party oder so.
Also ich bin noch groß geworden mit dem Begriff Bohnenkaffee. Mhm. Das ist also, offensichtlich gab es auch noch andere Cafés.
Klar, es gab den Muckefuck.
Ja, ja. Den... Korn-Kaffee.
Getreide. Ja.
Und in Amerika in den 80er Jahren, alles, was ich über Kaffee dort gehört habe, ist das, was man heute oder jetzt langsam über Bier nicht mehr sagt, weil ja auch diese Craft-Bier jetzt irgendwie auch, was war das, letzte Woche kam da so eine Nachricht, dass 10% Marktanteil in der amerikanischen Bierbranche jetzt diese Craft und Draft Biere sind. Mhm. Und auf jeden Fall, der amerikanische Kaffee galt als nicht trinkbar, sondern als irgendwie eher so eine Art Service-Geste.
Diese Kostenlos-Plörre, die man so immer so aufgegossen bekommt.
Die es ja heute noch so als Behördenkaffee gibt, ja. Ne?
Also,
oder Abteilungskaffee, also bei Stromberg.
Es gibt natürlich ein Nebeneinander. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt in ein Bistro gehst, wo das nebenbei ist, aber wenn ich mich jetzt so an wo die Ellenfilme erinnere, spielen da Cafés dann schon auch eine Rolle, in denen Leute sitzen und dort ihren Cappuccino trinken. So, also das ist, nur weil es das eine gibt, heißt es ja nicht sozusagen, dass das andere sich nicht parallel dazu entwickelt. Also man trinkt ja auch heute noch Bohnenkaffee, ja, wobei natürlich die Ansprüche vielleicht gestiegen sind bei manchen.
Gut, aber ich meine, dieses Meme, dass man sich fühlt wie in einem Woody Allen-Film, das ist auch erst in den letzten Jahren hier angekommen.
Vielleicht lebe ich einfach schneller. ja, also um das nur, also um das sozusagen noch zu Ende zu bringen, kann ich jetzt noch, was ich schon immer mal erzählen wollte, noch sozusagen ranfügen, weil manche hören das auch. Man spricht im Moment von der dritten Welle, vom Third Wave Coffee.
Ja.
Die anderen zwei Wellen sind die, die ich gerade erzählt habe. Also diese erste halt sozusagen, ne, der Bohnenkaffee wird sozusagen das Massenprodukt. Danach kommt dieser Milchprodukt-Kaffee-Hype, kann man natürlich darüber streiten, wann die Phasen anfangen und aufhören. Ja. Und jetzt ist die Phase, in der die Kaffeebohne selber in den Mittelpunkt drückt, ja, so wie es beim Wein ist. Also
die man auch nicht mehr als Schorle verwurstet.
Also man kann noch Milch dazu trinken, aber der Milchanteil ist extrem zurückgegangen, ja, wenn überhaupt Milch drin ist. Und was sich verändert hat, ist, dass man wie beim Wein nicht in den Laden geht und sagt, ich kaufe eine Packung Wein,
ja,
sondern man kauft jetzt Bohnen von einer bestimmten Farm. Und das ist für viele befremdlich, weil das war ja früher nicht so.
Ja.
Also man wird halt sehr viel belächelt, wenn man sagt, naja, ich trinke eigentlich gerne kenianische Bohnen, die gewaschen wurden und bla, irgendwie, ja, so. Das sind dann so Gespräche, die man führt. Und das ist lustig, weil das für viele Leute ist das so, haha, du Kaffee-Nerd. Aber wenn du darauf verweist, dass Wein jetzt schon seit, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahren so getrunken wird, und dann, ja, würde dich nie jemand belächeln, wenn du sagst, Südhang, sondern würde man sagen, wow, das ist ein Weinkenner.
Ja.
Und bei Kaffee ist das noch, das braucht noch ein bisschen.
Wir sind da am Tipping Point, ja.
Ja, und das, aber so ist es. Also wenn du halt hier in so einen Kaffee-Nerd Kaffee gehst, hast du halt in der Regel mehrere Bohnen zur Auswahl. Und die, ja, können dir, das ist auch spannend, weil die können dir halt wirklich genau sagen, wo es herkommt. Da hängen auch positive Sachen dran. Dieser ganze Fairtrade-Kram und so, der ergibt sich da automatisch,
ja,
weil die kaufen halt von Farmern ein. Das heißt, die fliegen dahin, probieren das da, kaufen das direkt und haben auch ein Interesse dran, dass der das weitermacht. Also, mhm, bezahlen die ganz andere Preise. Und das ist sozusagen für mich einfach die Weinifizierung des Kaffees.
Ja.
So.
Und bist du mit deinem Geschmackssensorium schon so weit durchgedrungen, dass du da für dich auch schon quasi wie so Register auf einer Orgel, dass wenn du da in diesen speziellen Kaffeeläden bist, dass du sofort weißt, welche Geschmacksfarbe, welches Geschmackserlebnis du heute haben möchtest?
Also ich stehe ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich trinke am liebsten Espresso Macchiato.
Mhm.
Und das ist nicht diese Kaffee-Nerd-Kultur, weil mittlerweile ja diesen Trend wieder wirklich zum Filterkaffee zurückgibt,
ja,
wo du wirklich den puren Kaffeegeschmack hast.
Ja.
Espresso Macchiato ist ja so fast, das ist ja wirklich nur das heißt ja gefleckter Espresso, da ist, mhm, halt nur so ein kleiner Schuss Milch drin.
Ja.
Ich habe mich aber sehr viel mit Kaffeegeschmack befasst und habe festgestellt, dass ich mich mit vielen Leuten nicht über Kaffeegeschmack unterhalten kann, weil sie einfach nicht das schmecken, was ich schmecke. Also,
ja,
ich habe da bei Movie Pilot, wo ich arbeite, haben wir eine Espressomaschine und da, mhm, haben wir das, dann bereitet man zwei Kaffees exakt gleich zu und trinkt den und ich sage dann so, ja, der schmeckt, also ich spüre auch die Zungenregion. Ich spüre dann, dass das vorne schmeckt das so und hinten so und manchmal schmeckt Kaffee auch nach Schinken.
Ja.
So. Und manchmal hast du Leute, die genau das, die sagen, ja, und mit denen kannst du dich drüber unterhalten und manchmal hast du Leute, die dich total ungläubig angucken, was du da für einen Unsinn erzählst. Und zum Beispiel das mit diesem Schinken gab es halt wirklich, dieses Gespräch, das schmeckt nach Schinken.
Mhm.
Und irgendwann war ich in einem Café, da lag so eine Geschmacksrichtungskarte aus, mit der man Kaffeegeschmack kategorisiert. Und,
ja,
tatsächlich, da gibt es auch die Kategorie Bacon.
Ja.
Also das ist auch ein Geschmack, der halt da drin, das war für mich so total erleichternd, so, okay, ich bin nicht verrückt. Ja. Es schmeckte wirklich danach. Ich habe sogar überlegt, es gibt so ein Kaffeegeschmacks-Lernset, das gibt es auch für Wein.
Mhm.
Da kaufst du dir so ein Set mit 32 Aromen, die du dann so zusammenmischt, um dann wieder zu gucken, ob du diese Geschmacksrichtung raus.
Ich dachte, das heißt Nespresso. Starter-Kit.
genau. Das nehme ich übrigens Wie heißt der Schauspieler, der für Nespresso immer Werbung macht?
George Clooney ist George in der Haus.
Genau, George Clooney. Ich nehme das ein bisschen übel, dass der für Nespresso Werbung macht. Ich meine, abgesehen davon, dass man für Nestlé sowieso keine Werbung macht.
Ja.
Aber dass der ausgerechnet für so einen Kaffee Werbung macht, das passt irgendwie nicht zu seinem Stil. So, auch wenn er das stilistisch sehr gut darstellt, das ist ja eben unbedingt.
Aber es ist ja genau das, was sie als Marke erreichen wollen.
Ja. Ja. Genau, das schaffen sie auch. Aber übrigens, es ist ja wirklich.
Ja, gut, aber das ist so wie für mich als Autoliebhaber, dass ich natürlich auch Mercedes für totalen Quatsch halte.
Ja. Oh, ich glaube, da würden aber andere Autoliebhaber mit dir drüber streiten. Ein Freund von mir hat sich gerade irgend so ein Baujahr 90 Mercedes gekauft, der seit den 50er Jahren fast unverändert ist. Und du wusstest wahrscheinlich so, dass immer die Diplomaten fahren und ist da irgendwie bastelt an dem Auto und ist ganz glücklich.
Naja, es kann natürlich noch einer aus der etwas älteren Ära sein,
okay.
Aber quasi nach den, die letzten sind da in den 90er Jahren Anfang der 90er Jahre ausgestorben.
Ja, genau. Es ging um, ich glaube, 80er, wir sind wieder bei den 80ern, es ging um 80er Mercedes. Und um noch das
aber deswegen Thema. Sind die trotzdem noch keine automobile Edel-Geschmacksrichtung, sondern das ist. Das ist solide Wertarbeit.
Solide deutsche Wertarbeit.
Ja.
Um noch kurz das Thema Kaffee abzuschließen. Wir haben auch festgestellt, dass manche Menschen, oder ich habe das, dass manche Menschen einen extrem anderen Kaffeegeschmack haben. Und die Geschmacksrichtung hat sich ein bisschen verschoben. Man hat so in den letzten Jahrzehnten galt ja immer italienischer Espresso als das Maß der Dinge.
Erzähl doch nochmal, was ist denn bei Espresso? Erstmal die Röstung scheint eine andere zu sein.
Wird einfach länger geröstet, genau.
Und was passiert dann in dieser Maschine?
In der Maschine, ja, das Spannende bei Espresso ist, dass den Espresso, den wir heute trinken, den gab es vor 100 Jahren einfach nicht. Weil das Espresso ist ein Getränk, das erst mit elektrischem Strom möglich ist.
So was wie Techno.
So, also ich meine, du hast ja selber so eine Bialetti,
ja.
Damit kann man natürlich auch Espresso machen. Die macht man ja auf den Gasherd, das ist so ein...
Nein, technisch gesehen habe ich jetzt gelernt, ist es nur ein Mokka.
Ja, weil es ist genau, es ist eben kein richtiger Espresso. Espresso entsteht erst durch diese Crema, die einem ja auch immer in der Werbung immer so vorgeführt wird, weswegen man dann auch so ein bisschen...
Was man vorher dachte, das ist so ein ekliger, glibberiger Abfall.
Die Crema ist... ist tatsächlich das Spannende am Espresso, weswegen ich auch Espresso-Filterkaffee vorziehe.
Mhm.
Die Crema sind die rausgelösten ätherischen Öle.
Ja.
Und die ätherischen Öle sind ja nicht wasserlöslich, weil sie eben Öle sind. Und deswegen kriegst du mit einem Filterkaffee-Ausguss die Öle nicht aus dem Kaffee raus.
Ja.
Weil du siehst halt Wasser drauf, die Öle bleiben drin.
Ja.
Deswegen brauchst du eine Espresso-Maschine. Und das Besondere einfach an der Espresso-Maschine ist, dass die mit 9 bis 15 Bar, je nachdem wie die eingestellt ist, da gibt es verschiedene Systeme, also mit extrem hohem Druck innerhalb von 25 Sekunden.
Wenn meine Bialetti oder so hat maximal 1,6 oder 2 irgendwas.
Also eine Espressomaschine hat ein Vielfaches davon. Ich glaube, die ich habe zu Hause, die hat nämlich 12 Bar und die schießt einfach halt mit diesem heißen, fast Wasserdampf da durch.
Ja.
Gut, also irgendwie 95 Grad müssen es, glaube ich, sein. Und löst einfach diese ätherischen Öle raus. Und diese hysterischen Öle, die ätherischen Öle bringen natürlich geschmacklich was. Aber interessanterweise, das ist dann noch ein anderes Thema, sogar auch gesundheitlich was. Also die sind auch einfach wirklich gesund, was du da rausholst.
Ja.
Also was du so aus so Kaffeebohnen an Mineralstoffen und so rausholst, ist spannend. In letzter Zeit gibt es halt auch viel Forschung dazu, dass es sehr wahrscheinlich Diabetesrisiko senkt.
Mhm.
Es ist gar nicht so schlecht fürs Herz, wie immer angenommen. Und Krebsvorsorge, bla bla bla. Also gibt es recht spannend. Da sind sehr viele Antioxidantien drin. Das ist jedenfalls der Espresso, ist halt also wirklich ein Getränk des elektrischen Stroms, weil du nur mit elektrischem Strom sinnvoll in der Lage bist, so viel Bar in einem Haushalt irgendwie zu erzeugen. Und genau, es sind also die Crema ist sozusagen das, was den Espresso irgendwie ausmacht.
Mhm.
Und von der Bohne her kannst du Bohnen rösten für Filterkaffee oder für Espresso, der wird einfach länger geröstet. Wo auch aber chemisch noch mal ein bisschen was passiert. Da zersetzen sich ein paar Sachen. Ich glaube, gelesen zu haben, dass eine Espresso-Röstung nicht ungesünder ist, was man vielleicht annehmen würde, weil es ja länger geröstet ist, sondern eher gesünder, weil bestimmte Sachen noch zerfallen in dem Espresso.
Also in dem Zusammenhang gibt es ja eine wunderbare Kaffee-Nerd-Folge von Tim in seinem
CRE.
Und dort ist die Gründerin, Betreiberin von den Bonanza Coffee Heroes.
Ja, Yumi heißt die, glaube ich.
Ja, und die erzählt also da noch, ich weiß nicht, ob sie mehr weiß als du, aber auf jeden Fall ist sie da in dem Podcast tiefer eingedrungen, weil sie quasi die Kaffeebohne als eine kleine chemische Fabrik bezeichnet hat. Und ab dann wird es natürlich auch für so Nerds dann super spannend.
Ja. Die hat letztens eine Kaffeeverkostung bei uns gemacht. Ja, ja, also die ist, die hat auch so eine, ich glaube, die hat so ein Zertifikat. Du kannst so ein Zertifikat machen, dass du so sozusagen professioneller Kaffeeverkoster bist.
Ja.
Da musst du irgendwie nach England fahren und so Prüfungen ablegen, wo du immer so Kaffee vorgesetzt kriegst und die richtigen Aromen rausschmeckst. Mhm. Das ist also far, far away von meinem Hobby Kaffeekonsum. Genau, achso, was ich eigentlich noch sagen wollte beim italienischen Espresso, das Interessante ist, dass das war auch im Gespräch mit der Yumi, als die bei uns diese Verkostung gemacht hat, dass es auch einfach Leute gibt, die, wie hat sie es genannt, ich glaube, eine genetische Disposition haben, Bitterstoffe einfach nicht richtig zu schmecken. Weil es gibt Leute, die unglaublich gern diesen...
Ja, die könnten doch in solchen Büros dann arbeiten.
Die unglaublich gern diesen italienischen Espresso trinken. Und wenn ich italienischen Espresso trinke, zieht sich bei mir wirklich der komplette Mund zusammen, weil es so ultra bitter ist. Und ich kenne aber Leute, die trinken das und wenn die eine moderne Röstung trinken, die, das sagt man, die fruchtiger ist, die so ein bisschen leichter über die Lippen geht, das sagen die, ja, das schmeckt ja wie Fruchtmilch. Dabei schmecke ich da ganz genau diese Bitterstoffe raus und das hat auch einfach was mit Genetik zu tun. Also so.
Ich glaube aber, ein bisschen habe ich das Prinzip Espresso jetzt als ein komplementäres Konzept zum Filterkaffee kennengelernt. Mhm. Nämlich das ähnlich wie so ein Schnaps. Ja, im Vergleich zu anderen Alkoholgeschichten. Das ist wie so ein Kürzen, den kippt man. Der gibt einem auch geschmacklich durch diese Bitternis. Also ich habe nie jemanden gehört, dass jemand sagen würde, oh, dieser Espresso, der schmeckt gut und die Crema und dann diese Säure in den dritten Abgang merke ich dann auf einmal noch die ätherischen Öle, die mich kitzeln, sondern nee, das ist so ein fieser, bitterer, das ist eigentlich wie so ein Schlag in die Fresse, den man sich gegeben hat, weil man, um die Magensäfte so einen Kick zu geben, damit man nach einem fetten Essen irgendwie überhaupt wieder aufstehen kann. Und jetzt kann dann wundert es mich nicht, dass natürlich auch in Italien dann, dass sie angefangen haben, dann diesen Espresso mit Milch zu verpanschen, weil genau das kann man und will man nicht dauernd haben.
Ja.
Und und irgendwann ist es bei mir auch so, dass ich Filterkaffee gar nicht, also ich bin da noch nicht in dieser quasi Wein, Kaffee wie Weinliga angekommen.
Hattest du denn, wir waren ja mal zusammen im
Barn.
In The Barn, in der Schönhauser, das ja lange Zeit Marketingprobleme hatte, weil sie Kinderwagen...
Das Poller-Café.
Genau, das Poller-Café, weil sie Kinderwagen verboten haben. Deswegen habe ich sie, glaube ich, anfangs auch so ein bisschen geschitstormt auf Twitter. Bis ich, The Barn hat mich sozusagen, hat mich an den guten Kaffee herangeführt. Irgendwann bin ich da hingegangen und dachte mir, ich war irgendwie zu früh, ich habe daneben gearbeitet und wollte halt einen Kaffee trinken. Und dann habe ich diesen Espresso Macchiato gerochen nur, also ich hatte den gar nicht getrunken, ich hatte ihn so in der Hand und roch das und dachte so, oh mein Gott, was ist das denn? Also ich war völlig hin und weg, einfach nur von dem Geruch, bevor ich überhaupt ein Ding getrunken habe. Und da trinkt man ja aber eigentlich auch eher Filterkaffee. Und du hattest dort, was hast du da? Du hast
da einen Cappuccino.
Genau. Also ich habe das auch schon gemacht dort und das Spannende an diesen Filterkaffees, die sehr aufwendig in der Zubereitung sind, ist, dass die wie Tee schmecken. Die haben was von eher von diesem Teekult. Also die sind sehr viel wässriger, habe ich so das Gefühl, sind auch sehr hell. Und bei Tee kennt man das ja auch, diesen Teekult. Also dass man jetzt so schwarzen Tee oder grünen Tee sehr zelebriert im Trinken. Und es geht so ein bisschen in diese Richtung. Also geschmacklich, finde ich. Es ist wie Kaffee-Tee schmeckt das.
Also jedenfalls, wer es nicht kennt, The Barn sind halt... Wir haben einen sehr erzieherischen Anspruch. Also bei dir hat das ja gelungen und den verbergen sie auch nicht. Der wird gewissermaßen, es fing halt an, dass sie gesagt haben, das ist eine ernste Sache für Erwachsene, deswegen wollen wir hier diese ganze Kinderbespaßungsliga gar nicht drin haben.
Ja.
Und deswegen dieser berühmte Poller. Ja. Und der war eigentlich schon, glaube ich, ganz toll. Jetzt so auch für die Gesamtphilosophie von The Barn. die konnten ihn dann weg. Also dieser Poller muss man sich wirklich vorstellen wie so ein Betonelement, aber mehr wie so ein riesiger Buttplug.
Nee, das, ja, das sieht aus wie ein Mensch ärgere dich nicht Männchen.
Ja.
Ein ganz großer.
Ja,
ein
Buttplug.
Ja, so sind die Assoziationen verschieden.
Und auf jeden Fall kam man durch den Eingang mit so einem Wagen nicht durch, weil halt dieser große Poller da stand. Und das gab dann ein großes Aufruhr. Man muss dazu auch sagen, das sind, ich glaube, Amerikaner. Also ist auch, da wird auch komplett Englisch gesprochen. Was ich immer total liebe, weil wenn ich ich spreche dann immer gerne, besonders das, was ich nicht kann, ich Berlinere in solchen Läden gerne, um quasi so ein bisschen die zu trollen, so zu tun, als gäbe es da noch eine authentischere Layer, den sie nie erreichen werden. Und man wird dann immer so, oh sorry, I don't speak German. Also man wird dann immer so ein bisschen komisch dann behandelt. Finde ich eigentlich ganz toll. Ja, und da sind überall so Auslagen, so nach dem Motto, wir haben Zucker, aber unsere, also ich übersetze das jetzt, aber unsere Kaffees haben eine erlesene Qualität mit besonders handgepflückt, fair getradet. Und es ist wirklich nicht notwendig, sich den hervorragenden Geschmack durch Zucker zu ruinieren. Und wenn Zucker, dann bitte diesen Zucker. Das ist, was ist das dann für ein Zucker? Ja,
ein Biorohrzucker.
Ja, auf jeden Fall, der dann auch gar nicht süß ist, sondern einfach nur schmutzig.
Er sieht ein bisschen erdig aus, ja, das stimmt. Also das, ich fand das damals auch wirklich, ich bin ja selber Vater von zwei Kindern und habe mich wirklich diskriminiert gefühlt von diesem Poller. Zumal das auch ausgerechnet im Prenzlauer Berg, muss man ja mal auch gestehen, echt eine mutige Nummer ist.
Das ist eigentlich noch, ist noch Mitte. Das ist ja wirklich da, wo
ist
das… Ist
nicht genau die Grenze an der Straße? Jedenfalls, sag mal, ja, es fühlt sich mittig an.
Ja.
Ich habe letztens mit einem Freund drüber gesprochen und der hat gesagt, was die falsch gemacht haben, ist, dass die, also die hätten diese Hasswelle, und das war wirklich eine Hasswelle, die da über sie hereingebrochen ist.
Ein Shitstorm.
Da gibt es auch wirklich, gibt es auch Interviews mit dem Inhaber, wo der sagt so, oh, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja. Wenn die sich von Anfang an ein Image als Bibliothek des Cafés gegeben hätten, wenn die eben gesagt hätten, wir sind kein Café, sondern wir sind eine Bibliothek, in der, dann kannst du auch ganz anders sagen, und deswegen geht das hier nicht mit Kindern, weil hier wird halt ist ruhig. Und ich muss zugeben, ich habe es auch genossen, da morgens Kaffee trinken zu gehen. Es ist halt einfach morgens, wenn du da um 9 Uhr hinkommst, da ist einfach Totenstille in diesem, in diesem Laden. Laptops sind ja auch verboten.
Ah ja, auch, okay. Genau.
Ich habe mal iPad probiert. iPad geht.
Weil du auch schon inzwischen Stammgast warst.
Das ging relativ schnell. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich wurde dann relativ schnell morgens so mit How do you do und wie geht's so. Was total nett ist. Also ich respektiere das als sehr nett, aber eigentlich mag ich morgens in so einer anonym schönen Blase sitzen, so ein bisschen Zeitung blättern und so. Jedenfalls glaube ich, dass das, hätten sie das als eher als Bibliothek sozusagen vermarktet, hätte man das auch besser, weil das sind sie. Das machen, sagst du ja selbst, sie haben so einen Erziehungsanspruch.
Ja. Und was klösterlich ist. Ist ja auch total mutig. Ich meine, die zwei wichtigsten Zielgruppen, die es eigentlich in diesem Teil von Berlin gibt, nämlich die Mütter und die Freelancer hinter ihrem Laptop, also erstmal 80% des Marktes gewissermaßen auszuschließen. Und den Rest dadurch, dass man hohe Preise und merkwürdige Zeremonien noch dazu gibt, wäre eigentlich eine tolle Sache gewesen. Man hätte diesen Poller vielleicht gar nicht gebraucht.
Der steht aber auch eigentlich so, dass man, also der steht auch gar nicht mehr am Eingang. Der steht jetzt nur noch so symbolisch da als Mahnwache sozusagen.
Das stimmt. Aber die ersten Bilder, die waren schon, das war so irgendwie, Fotos wurden getwittert mit Musterbeispiel für Passive Aggressiveness.
Genau, also das war jedenfalls die Geschichte vom The Barn und ich fand das halt auch blöd, aber als ich da diesen Kaffee getrunken habe.
Jetzt warst du ganz enttäuscht, weil du mir diesen Cappuccino ausgegeben hast.
Das heißt nicht Cappuccino, das war ein 6-Ounce-Espresso. Ja? Das gibt dort keinen Cappuccino. um bei der Erziehung
das
zu
stimmt, weil es. Mir fehlte auch diese fette Sahnekonsistenz da drauf. Also ein 6-Unzen Espresso.
Ja.
Und ich habe Monate später musste ich dann zugeben, dass ich durchaus verstehen konnte, dass das wahrscheinlich ein feiner Kaffee war. Das ist nicht, dass ich das nicht merken würde, aber mein gesamter Metabolismus ist so, dass er Kaffee nur quasi als Frühstücksbeigabe überhaupt gutieren kann. Ja. Alles, was danach kommt, ist für mich, ja, das ist, als hätte man sich schon übergessen, an was auch immer, an Sushi, ja, ne? Also, und dann auf einmal, du hast so dieses Gefühl, jetzt mit man so auf 8 von diesen Fließband-Sushis, und dann kann auch das Tollste, dann kommt er und sagt, das kommt hier nur jedes Hundertste mit, ja, und das musst du jetzt essen, und du bist aber auch schon satt und nimmst das so, und dann merkst du auf einmal, oh, der Reis, und ja, es ist dann einfach nicht mehr da, sondern es ist, und deswegen trinke ich eigentlich Kaffee nur noch als zum Frühstück, ich brauche das als Kicker in den Tag, und ganz selten mal ja, in so einer geselligen Abend, aber wirklich so ein richtig mit wo man lange, was ist so eine Art Weihnachtsessen oder sonst was, wo man von 8 bis 11:30 mit Leuten gesessen hat, wo man eigentlich schon einen Schnaps getrunken hat, und dann sagt einer, und jetzt ein Espresso, ja. Dann okay, dann das ist dann wirklich ein ganz anderes Ding, da wirklich nur damit man überhaupt das Gefühl hat, jetzt ist mal was zu Ende, und dass man so das Gefühl hat, jetzt kann man dann nochmal in eine Bar gehen oder man geht schlafen, oder auf jeden Fall ist es jetzt mal dieses Abendmahl ist jetzt vorbei. Ja. Und deswegen, das war genau in dieser Nachmittagssituation, wo Kaffee kommt, und ich mache das auch nicht mehr. Ich trinke einfach keinen Kaffee mehr nachmittags oder am Abend, weil es einfach wirklich Perlen für die Säue ist. Weil ich schmecke das dann einfach nicht mehr, und selbst ein schlechterer Kaffee oder hier mein eigen Gebräu.
Dein Mokka. Mokka Macchiato.
Mein Mokka Macchiato schmeckt mir halt besser. Das ist etwa das, was ich im Durchschnitt hier in diesen Prenzlauer Berg Cafés auch bekomme. Ja. Und mit der eigenen Liebe und Zubereitung, den kleinen Ritual, das da drumherum ist, so dass es auch quasi, das ist nochmal meine eigene Arbeit, die da drin steckt, deswegen ist es noch viel, viel leckerer. Ja. Wobei ich eine Zeit lang, habe ich es sogar immer aus den Pappbechern, da habe ich mir quasi mal so einen Kaffee geholt und habe das dann die nächsten Wochen immer aus dem Pappbecher mit Deckel getrunken, damit ich dieses Originalgefühl habe. Weil ich liebe, und ja, ich glaube, ich werde von diesen 80er-Jahre-Gläsern wieder runterkommen, ja, weil du hast vollkommen recht, deswegen habe ich mich auch so empört, weil du mich da eigentlich einen wunden Punkt getroffen hast. Das erinnert mich wirklich ein bisschen, ich habe mich auf die 80er-Jahre so kapriziert, weil es für mich eigentlich die 90er-Jahre waren. Okay. Und das ist ja noch viel schlimmer, als die 80er sind natürlich die 90er.
Ja. Warum?
Weil die 90er für mich so präsent sind, das ist für mich quasi wie Gegenwart. Wenn ich dann also höre, 90er Revival oder die Best oder eine 90er Party, dann fasse ich mich halt erstmal im Kopf, aber es wird mir dann klar, okay, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, so 20 Jahre Pulp Fiction zum Beispiel. Ja. Aber das sind halt alles Dinge, die ich sehr präsent, ich kann dir genau sagen, mit welchen Schuhen ich in Pulp Fiction war.
Ja.
Weil ich habe das einfach noch in der Haptik sogar, und das ist mir alles sehr, sehr nah. Und aber ich glaube, ich werde mir so ein, es gibt auch diese auch zu kaufen, diese Thermos-Zipper. Ja. Ich glaube, da will ich das reintun, weil dann sehe ich auch nicht, dass gar nicht so viel Schaum mehr drauf ist auf dem Kaffee, weil ich finde das ja am Anfang, wenn man das so reingießt, man hat das Gefühl, alles ist Schaum. Und dann auf einmal ist der Schaum nur noch oben drüber. Das merkt man halt bei diesem. Außerdem hat es so ein bisschen was Säuglinghaftes, dass man so da rumsippt.
Ja, ich glaube, dieses Rumnuckeln,
ja, das ist toll.
Erinnert so ein bisschen an so eine elterliche Geschichte.
Und das sind so Einflussfaktoren, die viel, viel wichtiger sind als. Ja, das ist ja auch der billige Landwein zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Essen und den richtigen Leuten drumherum, schmeckt auch besser, als wenn du dir einen ganz, ganz teuren Wein zur falschen Zeit alleine ins falsche Weinglas zu Hause eingießt.
Ja. Ja. Also was halt schwierig ist, wenn du so anfängst mit diesem Kaffee-Nerden, ist, dass du natürlich total intolerant wirst, was Kaffees angeht. Nicht unbedingt aus so einer Rechthaberei heraus, aber du sitzt dann im Café, frühstückst vielleicht und stellst dir dann die Frage, bestelle ich mir jetzt hier ein Espresso Macchiato oder nicht? Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du davon schlechte Laune bekommst, extrem hoch ist.
Ja.
Und dass da so eine Diskrepanz gibt zwischen, die geben sich total Mühe und sind der Meinung, sie ja. machen dir ein ganz tolles Getränk und du siehst das nur schon, dieses Getränk, und kriegst schlechte Laune davon. Und oft, wenn ich in einen Kaffee gehe, gibt es so einen Checkblick am Anfang. Ich gucke mal auf die Milchdüse an der Espressomaschine.
Ja.
Wenn die pelzig ist,
ja.
Weiß ich schon, nicht bestellen.
So pelzig im Sinne von Schimmel.
Ja, nicht, es ist nicht Schimmel, das ist einfach angetrocknete Milch.
Genau.
Also Kaffees, in denen nicht nach jedem Kaffee, nach jeder Zubereitung sofort, das so.
Ja.
Wenn da eine große Milchkanne steht, in der ein Löffel drin steckt, nicht bestellen.
Ja.
Wenn du sie zufällig siehst, wie sie gerade Milchschaum machen und mit der Kanne immer so hoch und runter
ja.
nicht bestellen. So, und damit komme ich so ein bisschen durch, dass ich so nicht das Allerschlimmste sozusagen.
Ja, das ist klar. Das ist aus meinem Gefühl, würde ich sagen, diese Kriterien betreffen 90% aller
genau.
Cafés, die ich so kenne, die vor allen Dingen, wo theoretisch die Ausstattung da ist, aber der Meisterbarista halt, da muss man wirklich Glück haben. Ich habe hier in der Nachbarschaft einfach ein Café, das wirklich, wo ich finde, das ist der, aber es ist halt diese Morgensituation, der beste so Milchkaffee. Den
für Gregor vorstelle. Am Morgen.
Für, ja, genau. Und überhaupt, es gibt ja nur Kaffee am Morgen bei mir, also alles ja. so. Und da ist es das Beste und da ist er am Wochenende nicht da oder am Samstag jedenfalls war er nie da. Und das hat man sofort gemerkt, seine Mitarbeiterinnen haben das offensichtlich nicht den Bogen raus.
Ja.
Und das war es dann nicht wert.
Ja. Also ich kenne das, ich gehe, bin öfters in Neukölln und da gehe ich immer in Bullis Bakery. Bullis Bakery ist einfach eine Bäckerei,
ja.
aber die haben auch so eine, der Besitzer ist Kaffee-Nerd und der bereitet dir, wenn der da ist, kriegst ja. du da also wirklich auf den Punkt so Milchgetränke, also so, nicht Milchgetränke, kriegst so Kaffeegetränke zubereitet.
Ja.
Der hat auch Flat White und so, das sind dann schon so Getränke, die es nicht in jedem gibt. Und wenn der aber nicht da ist, also ich gucke da auch, wenn ich da so vorbeigehe, ja. gucke ich, wer arbeitet, ne? Wenn er nicht hinter dem Tresen steht, bestelle ich es dann nicht. Das habe ich so drei, vier Mal gemacht.
Ja.
Und oft hast du in so Cafés das Problem, dass neue Leute angelernt werden und das schmeckst du dann halt
ja.
einfach.
Ja.
So. Und ja, also jedenfalls aber so mit diesem Gucken so auf die Milchdüse und so, kommt man ganz gut durch. Manchmal weiß ich immer nicht, ob man nicht auch einfach die ansprechen sollte und sagen so, darf ich Ihnen mal drei Handgriffe zeigen, damit der Milchschaum wirklich, damit es einfacher ist und besser aussieht.
Es wäre gut, wenn du diesen Ausweis in England gemacht hättest.
Und du, ich habe schon mehrere Zertifikate. Ich ja. war ja schon.
Ach so, nee, du müsstest halt, einen ruhigen Moment abwarten.
Ja.
ja? Weil das ist ein unglaublicher Affront.
Das ist übergriffig, ne?
Aber
das
wenn du dann Moment.
Schaumpolizei.
Die Schaumpolizei. Sehr schön.
Naja, also ich, ja, also zum Beispiel, ich war letztens in einer Eisdiele und brauchte unbedingt einen Kaffee, habe einen Kaffee ja. bestellt. Und da war anscheinend irgendwie die Besitzerin und eine, die, das war vielleicht sogar ihr erster Tag.
Ja.
Und die den ersten Tag hatte, sollte den Kaffee zubereiten und die konnte das nicht. Und dann habe ich zugeguckt, wie die Besitzerin, die den ersten Tag dort arbeitet, beibringt, wie man Milchschaum macht. Und ich dachte mir, das war für mich wirklich hart, weil sie brachte ja alles falsch bei.
Ja.
Und ich dachte, es ist noch ein ungeschliffener Juwel, muss ja. ich jetzt vielleicht eingreifen. Und ja, aber also natürlich mache ich das nicht, weil das ist, wie du sagst, es ist natürlich ein Affront. Aber eigentlich glaube ich, dass man so durch Bäckereien gehen könnte, weil die haben oft tolle Espressomaschinen und einfach sagen kann, guckt mal hier,
ja.
so knick, knack, knuck und ja. plötzlich kriegt ihr Sachen raus. Und das ist dann aber auch, also zum Beispiel mit diesem Milchschaum, ja, es gilt immer so bei Cappuccino, wird dir gerne dieser Milchschaumberg präsentiert und zwar total stolz.
Ja.
Und ich gebe zu, das hat mich früher auch beeindruckt.
Ja.
Wenn man aber mal diesen Milchschaum getrunken hat, der sich kaum vom Getränk unterscheidet
ja.
und im Mund dieses auch viel länger
so
hat.
So eine samtige Cremigkeit hat, ne?
Gott, ja. ja. Und der ist, das ist nicht so schwer, den herzustellen.
Mhm.
Ja, da darfst du halt nur nicht mit der Kanne immer hoch und runter wackeln. und damit kannst du plötzlich Menschen, also eigentlich alle, die ich kenne, die das mal probiert haben, auch wenn die diesen, ich habe auch früher gerne Schaum gelöffelt, weil das so beeindruckend ist.
Ja.
Aber wenn du diesen samtigen, der so die Kehle runterrinnt, das ist schon beeindruckend. Und das ist, wie gesagt, nicht schwer. Ja. Ne? Aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif.
Na, auf jeden Fall hättest du Möglichkeiten, daraus ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Bäckereiberatung.
Mhm. Ja.
Genau, ich glaube, das war, gibt es auch was zum Thema Kaffee? Ich bin, das war doch das einzig Interessante. Ich trinke natürlich viel Kaffee. Ich trinke so 4-5 Espresso am Tag. Oder 4 Espresso und Flasche Mate. Und ich habe mich irgendwann mal damit beschäftigt, wie viel Koffein man eigentlich zu sich nehmen darf. Weil man ja irgendwie nimmt man ja Koffein also ein bisschen als gefährlich wahr. Das hat irgendwie mit dem Herzen zu tun und so. Und dachte mir, dann gucke ich mal im Internet nach, wie viel Koffein man zu sich nehmen darf. Und es gibt keinen Richtwert. Also gibt es einfach nicht. Das hat mich total erstaunt, weil es gibt ja für Arzneimittel und alles Mögliche gibt es irgendwelche Richtwerte. Ja. Und es gibt für Koffein nur Richtwert für schwangere Frauen.
Mhm.
Und für schwangere Frauen ist der Richtwert so bei 300, 400 Milligramm. Und das ist total viel.
Ja.
Ein Espresso hat so 45, 50 Milligramm Koffein.
Mhm.
Das heißt, nach dieser Richtlinie kann eine Frau 7 Tassen Espresso am Tag trinken.
Also
man soll mir jemanden zeigen, der 7 Tassen Espresso am Tag oder 3 Flaschen Mate, was auch viel ist. Da bist du auch auf so einem Dauerlevel.
Kriegst du nicht mal hin.
Ich? Doch, ja, das ist kein Problem.
7 Espresso?
Also ich trinke manchmal zurzeit halt 4 Tassen Espresso, eine Flasche Mate. Da bin ich bei 300 Milligramm.
Okay.
Ja. Wow. Und das ist, wie gesagt, sehr viel. Und das Gefährliche sozusagen eine Vergiftungserscheinung von Koffein merkt man, wenn man diese Angstzustände kriegt. Das ist so ein klassisches, wenn man zu viel Koffein kriegt, dann kriegt man noch diesen Schweiß und merkt so mir geht's nicht gut. Und deswegen gibt's, glaube ich, auch so einen relativ natürlichen Schutz davor, zu viel Koffein zu trinken, weil dein Körper einfach, also dein Geist sagt mir geht's nicht gut, ich höre jetzt auf damit.
Ja.
Das hat mich jedenfalls erstaunt. Und das Besondere an Espresso ist aber auch, man nimmt den ja immer so, das ist so eine Koffeinbombe, denkt man. Das ist ja aber gar nicht gegenüber einer Tasse Kaffee, die 2 bis 3 Mal so viel Koffein hat, weil das ja viel mehr, der Kaffee hat ja viel länger Zeit durchzulaufen und ist viel mehr.
Ja.
Und deswegen hat eine Tasse Kaffee vielleicht 100 oder 150 Milligramm Koffein und ein Espresso hat halt die Hälfte oder ein Drittel.
Gut, aber da ein Espresso ja nur so ein Schnapsglas-Ding ist, wirkt es natürlich sehr spezifisch dann vermutlich doch wieder höher, oder?
Wenn du die gleiche Flüssigkeitsmenge, aber du trinkst halt nicht einen Liter Espresso, sondern du trinkst halt 4 Tassen ist schon, denkst du, 4 Espresso am Tag ist ja schon viel. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich trinke 3 Tassen Kaffee am Tag, würde man sagen, okay, aber das ist total viel mehr Koffein. Ja. Und das war eigentlich ganz, ganz interessant. Genau, das ist so mein Kaffee-Hobby irgendwie. Es ist aber schön, ich habe mir irgendwann eine wirklich teure Espressomaschine gekauft. Und das war eine gute Investition, weil das so Lebensfreude.
Für mich war es dann halt toll, weil natürlich wusste ich, dass es diese Kaffee-Nerds gab.
Ja.
Aber du bist halt die erste Person, die das auch mit einem gewissen evangelikalen Nachdruck gelebt und damit auch der Umwelt und auch mir kundgetan hat.
Ich glaube, ich wurde bei Ada Blitzkrieg mal als Coffee-Hipster verlinkt, da war ich ein bisschen stolz drauf. Wenn ich von Hipster Ada Blitzkrieg als Hipster bezeichnet werde. Dann, genau, ist jedenfalls ein schönes, ich glaube, Hobby klingt so komisch, aber das ist es schon, weil man sich einfach viel damit befasst.
Ja.
Ich glaube, damit haben wir passend zum Frühstück das Thema Kaffee erstmal abgehakt.
Was machen wir jetzt? Hast du Themen?
Ja, ich habe Themen. Und zwar haben wir gestern, da hast du gesagt, dass du heute was besprechen willst. Ich habe nämlich das Ende der Postmoderne verkündigt. Gut, das wurde ja schon oft verkündet. Anhand eines Videos. In dem Video diskutiert ein CNN-Reporter mit einem Russia Today-Reporter.
Ja.
Über den MH17-Absturz.
Russia Today sind die russischen Wirtschaftsnachrichten, ne?
Das sieht man auf dieses RT, heißt das immer nur. Ich sehe immer mal wieder Berichte von denen und die fallen immer dadurch auf, dass die immer ein anderes Narrativ aufmachen. So, also die erzählen immer die Geschichte von irgendeiner anderen Seite.
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt lange Zeit nicht gewusst, dass es Russia Today ist. Ich dachte, dass das sei irgendwas
anderes.
Und die beiden zoffen sich richtig.
Und das sind Amerikaner beide.
Das habe ich am Anfang falsch gesehen, dass das beides Amerikaner sind, was natürlich Blödsinn ist das nicht. Aber sagen wir mal trotzdem, wir nehmen das einfach mal, ich würde es erstmal prototypisch nehmen als amerikanisches Medium und russisches Medium. Mhm. So.
Ja.
Und eigentlich will der CNN-Typ den russischen, ich nenne jetzt mal den russischen Reporter oder Kollegen, stellt ihm so Fragen und der rastet einfach total aus.
Wir müssen nochmal das in einen Zusammenhang stellen. Wir sind etwa, heute ist der 25. Juli.
Ja.
Es ist 8 Tage nach dem vermuteten Abschuss der malaysischen Airline mit der Nummer MH17. Mhm. Falls jemand den Dritten Weltkrieg überlebt, dann kann er einordnen, worüber wir, welche Brisanz dieses Streitgespräch zwischen dem russischen und dem amerikanischen Nachrichtenkollegen
hatte. Genau, es geht nämlich darum, dass der CNN-Reporter sagt dann, ja, warum macht denn Russland da nichts? Warum, wo ist die Beweissicherung? Und warum nehmen die auch nicht die Hilfe an? Weil die amerikanischen Geheimdienste haben ihnen ja Beweise angeboten. Und daraufhin rastet halt der andere Reporter aus und sagt, ja, bitte, das ist doch gar nicht über russischem Boden passiert. Was soll denn da bitte Russland Beweissicherung machen? Und was denn bitte für amerikanische Beweise? So, und überhaupt, sie überwachen die ganze Welt. Die ganze Welt wird überwacht. Ja, wo sind denn die Beweise? Warum sind die nicht mehr in der Lage, Und so redet er sich so in Rage. Mhm.
Ich habe es nicht gesehen.
Es ist wirklich kurzweilig, ja. Weil es ist halt an beiden Seiten auch was dran.
Ja.
Ne? Natürlich, wenn man dann die YouTube-Kommentare hat, hat man so, auf YouTube ist ja in letzter Zeit oft, dass es gibt ja so russische Empörungswellen. Das wurde ja auch schon so aufgedeckt, dass es da so komische Tendenzen gibt. Jedenfalls, er rastet irgendwie aus und wirft dem Amerikaner so lauter Sachen an den Kopf. Und natürlich kannst du sagen, ne, entschuldigt, wenn ihr hier alles überwacht, wo sind denn jetzt hier die endgültigen Beweise? Warum könnt ihr nicht mehr so einen blöden Flugzeugding irgendwie aufklären?
Ja.
Und der Amerikaner bricht es dann irgendwann ab und sagt, ja, jetzt ist Schluss hier, this is a joke und so. Ich liebe ja sowas. Ja, es ist so, Empörung spüren irgendwie.
Ja.
Aber prototypisch steht es ja auch für was. Und für mich war die Postmoderne, habe ich verbucht unter das Ende der Erzählungen. Ja, also das Ende der großen Erzählung. Wir sitzen ja hier, wir haben ja ich glaube, der vorletzten Folge schon darüber gesprochen, dass du dich selbst als NATO-Fanboy bezeichnest, was mich ja wirklich zutiefst in der Seele schmerzt als ehemaliger DDR-Bürger, der ich mich natürlich auch dem Ostblock noch verwunden.
Ich werde das Wort NATO-Fanboy nur noch mit Air-Quotation benutzen und ich bin empört, dass du das Ironie-Tag überlesen hast.
Nein, nein, nein. Du hast es sehr ausführlich dargestellt. Das war nicht sehr ironisch. Nein, also wir haben halt einfach festgestellt, dass wir beide durch unsere Sozialisation, unsere Ost- und West-Sozialisation natürlich prinzipiell so einen anderen Bias haben, um auf Dinge zu gucken, während ich natürlich doch eher bereit bin, zu sagen, na, lass uns doch mal anhören, was Russland jetzt da sagt, so, weil das ist mein Befreier gewesen, ja.
Ja.
So. Und für dich ist natürlich das genau andersrum. Also so, und das hat sich ja nach der Wende hat sich das ja sehr stark aufgeweicht, ne, dass man da sozusagen beide Seiten. Jedenfalls Postmoderne habe ich verbucht unter Ostblock macht Bericht zusammen.
Ja.
Es gibt diesen großen Ost-West-Konflikt nicht mehr, an dem sich jahrzehntelang einfach die Weltordnung orientiert hat und auch diese Angst, die damit ja auch einherging, gerade hier in Berlin, ne, so als so Schnittstelle, dessen hier wird es zuerst knallen.
Mhm.
Und für mich ist es kaum noch nachvollziehbar, aber es gibt ja genug Menschen, die einfach, ich sehe gerade, ich bin hier so leise, es gibt ja genug Menschen, die wirklich mit so einer Angst vor Krieg, Atomschlägen oder was weiß ich, jahrzehntelang gelebt haben. Und das war irgendwann einfach zu Ende.
Mhm. Ja,
irgendwann gab es keine Angst mehr vor amerikanisch-russischen Waffenauseinandersetzungen. Und damit brach irgendwas zusammen, an dem man sich ja auch festgehangelt hat. Weil wenn man einen klar definierten Feind hat, hat das auch Vorteile. Ne? So,
ja.
Weil man sich daran gut orientieren kann in seiner Lebensführung und in seiner politischen Führung. Man hat immer einen Schuldigen und so und weiß, wovor man sich schützt. Und plötzlich kam so der asynchrone, dezentrale Terror, den man aber auch nicht so richtig in Worte fassen kann. Und nun plötzlich in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 2 Jahren, so aus dem Bauch heraus, tut sich diese alte Linie plötzlich wieder auf. Also Russland wird wieder der Feind.
Ja.
Und die Frage ist, ob eben diese Postmoderne damit auch zu Ende ist, eben diese große genüssliche Langeweile, in die wir so gefallen sind. Und die Frage, erstens, ist das so? Und zweitens, ist das schlecht?
Ja. Okay, also ich habe es nämlich überhaupt nicht verstanden,
ja,
weil es für mich genau das Gegenteil ist. Wenn überhaupt etwas postmodern ist, dass zwei Amerikaner, der eine für ein amerikanisches Unternehmen tätig ist und der andere für ein russisches Unternehmen, Medienkonzern tätig ist, dass die dann auch noch so unprofessionell sind, quasi sich, das ist eigentlich, ja, das ist auch wiederum nicht so postmodern, dass sie sich so quasi mit ihren jeweiligen Arbeitgebern identifizieren, dass sie diesen Konflikt ausfechten müssen.
Ja.
Also insofern, aber was du sagst mit Postmoderne ist dann quasi Post-Histoire. Es gab mal vor 25 Jahren so einen Moment, das wird von auch mit diesem amerikanischen Historiker Fukuyama, der hat dann ein Essay geschrieben und das hat ihn weltberühmt gemacht vor 25 Jahren. Da war der mal ein ganz junger Mann, ich glaube Anfang 30 oder so. Und der hat quasi da einfach mal mutig so in so ein Thesenpapier das Ende der Geschichte, dass dadurch, dass dieses System Konfrontation zwischen Kapitalismus und Sozialismus, Kommunismus nicht mehr da ist, dass das quasi so überhaupt ein Treiber für historische Ereignisse gewesen ist. Und dadurch, dass der jetzt weggefallen ist und wird alles nur noch Wirtschafts- und Marktgeschehen werden und hat das dann quasi mal mit das Ende der Geschichte genannt. Das war aber schon 1990 in dem Moment, wo Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist und dann wirklich auch Weltgeschichte, das war ein Schock, das war ein Einschnitt, der wirklich sehr, sehr früh in dieses, das war ja 1990, also wo Deutschland noch nicht mal wiedervereinigt war. Genau, das war im August 1990 und etwa 9 Monate später oder ein halbes Jahr später kam dann im Januar oder Februar 91 der erste westliche Golfkrieg. Also es gibt ja noch den ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran. Der wird aber bei uns nicht so richtig gesehen, sondern wir kennen immer den von 91 und den von 2003. Und da war es also quasi so, die ganzen Post-Histoire-Menschen quasi aus den Betten gefallen, haben ihre Betttücher dann auch rausgehängt und waren also ganz, ganz erschüttert, dass es weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und ich finde ja, wenn man so Postmoderne im größeren Sinne sieht, ist ja, es gibt halt vielleicht nicht mehr die Großerzählung, aber es gibt jetzt ganz viele kleine Erzählungen, die nebeneinander erzählt werden und dann kommt genau das raus, was wir jetzt haben, nämlich komplett unterschiedliche, konkurrierende, miteinander streitende Weltsichten. Und die des Westens hat eine größere Kontingent, besser fassbar auch zwischen Amerika und Europa. Aber man sieht ja auch, dass es ganz, ganz viele Unterschiede gibt selbst zwischen Brandenburg und Bayern schon. Und das bricht in der EU auf und irgendwo gibt es so einen gewissen Umbrella, wo man das so reinbringen kann. Und wer da überhaupt nicht reinpasst, sind momentan die Russen. Weil die offensichtlich eine ganz, ganz andere aus ihrer Tradition heraus einen komplett anderen Diskurs haben.
Schon immer.
Ja, aber das ist die Frage, weil man, ich bin da mit der Literatur nicht bewandert, aber es heißt ja, die großen Russen, also Tolstoi und wen gibt es da noch? Dostoevsky?
Ja, Dostoevsky, warte, von wem ist eine Krebsstation? Dieses
Gorki?
Nee.
Also die Großen aus dem 19. Jahrhundert, ne?
Ja.
Wo alle sagen, das sind menschlich, das gehört wie Shakespeare, das sind einfach die menschlichen Tragödien, da wird gewissermaßen die Natur des Menschen in seiner Tragik verhandelt. Und aus der Sicht würde man dann in jedem Fall sagen, das ist also eine chinesische oder eine japanische Literatur, kennen wir nicht, die diese quasi allgemeingültige zivilisatorische Anerkennung hätte. vermutlich gibt es die, aber die hat sich halt nicht durchgesetzt. Also da ist dann doch die Nähe ziemlich, ziemlich groß. Und das ist quasi auch diese Idee, die bisher bestand, dass man gesagt hat, jetzt wo das kommunistische System auch Russland nicht mehr bestimmt, kommen die wieder in dieses gesamteuropäische zivilisatorische Gemeinschaft zurück, die ja für den Rest der Welt durch die OSZE gekennzeichnet wird. Das ist nämlich die kaukasische weiße Weltgemeinschaft, die einmal um die nördliche Halbkugel herumgeht. Ne? Für uns klingt ja OSZE, die Amerikaner, die Kanadier, alle sind dabei, aber im Prinzip ist das die Gemeinschaft der Weißen, die sich da zusammengeschlossen hat. Und diese quasi größtmögliche kaukasische Gemeinschaft funktioniert auch nicht.
Ja.
Die versagte jetzt gerade. Das wäre ja so der letzte Möglichkeit vor der UNO, die aber auch aufgrund dieser Veto-Strukturen auch nicht funktioniert, in dem momentanen Konflikt. Und jetzt kommen halt sehr, sehr viele Überlegungen, gibt es denn in der russischen Seele etwas, was so komplett fremdartig ist?
Also ich bin nicht sehr geschichtsbewandert,
ja.
Habe aber natürlich drüber, also über Russland habe ich, glaube ich, schon viel nachgedacht, und für mich gibt es einfach so die, es gibt ja schon immer so ein fremdes Gefühl Russland gegenüber, irgendwas ist da anders, was man irgendwie so schwer zeichnen kann, und irgendwann ist mir aufgefallen, naja, sie haben halt Napoleon und Hitler besiegt,
ja.
Also irgendwas funktioniert da anders, im Kriegsmoment auch kriegerisches Moment hervorbringt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich im politische Weltkundeunterricht in der 12., 13. Klasse, da sollten wir so ein Essay schreiben.
Ja.
Und da habe ich ein Essay geschrieben über den Begriff Demokratie, der ja Volksherrschaft heißt, und in der DDR und Russland gibt es ja auch den Begriff Volksdemokratie, da ist es immer Volksdemokratie, was natürlich lustig ist, weil so eine Doppelung ist. Und da habe ich aber drüber geschrieben, um das jetzt mit meinem heutigen Wortschatz zu resümieren, da habe ich drüber geschrieben, dass es keine Deutungshoheit über den Begriff Demokratie gibt, weil dort unter Demokratie halt etwas anderes verstanden wird, und auch in der DDR wurde etwas anderes unter Demokratie verstanden, und das erstmal durchaus legitim ist, was anderes darunter zu verstehen. Aus unserer Sicht ist das immer ein Verrat, also so aus, ich sage jetzt mal aus unserer westlichen Sicht, das ist ja keine Demokratie und das ist falsch. Und da gibt es aber generell habe ich schon das Gefühl, aus dieser langen Geschichte des Landes, ja, ein sehr schöner Klingelton, des Landes, andere Erwartungshaltung an eine Führung des Landes, das ja auch extrem groß ist. du vibrierst. Ich kann das auch schwer fassen, aber ich versuche das erstmal auch nicht per se zu verurteilen, weil das ja schon ein paar Jahrhunderte irgendwie anders läuft und zumindest in bestimmten Dingen auch sehr effizient ist und immer halt den einen oder anderen Diktator auch zur Strecke gebracht hat, der versucht hat, Russland irgendwie einzunehmen. Und das soll jetzt wirklich beileibe nicht, darum geht es nicht zu sagen, die russische Politik ist richtig. Also ich finde das auch schlimm, was da zurzeit passiert. Nichtsdestotrotz passiert da ja aber auch nicht einfach ein Volksaufstand in Russland. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ganz Russland demonstriert und sagt, Putin muss weg, sondern da gibt es anscheinend irgendeinen Konsens auch. Genauso wie in Italien es ja auch einen Berlusconi-Konsens lange gab, ne, der auch aus unserer Sicht, also Berlusconi und alle Italiener und warum tun die denn nichts, da verurteilt man ja immer so gerne, während wir es aber schlimm finden, wenn sie sich über Frau Merkel aufreden. Ne? Also wie kann man denn Frau Merkel auf diese Weise kritisieren, wo die aber sagen, ja, Frau Merkel will die EU anführen, und ne, das ist ja auch das, ins, ja, das ist
Hey, wenn du sagst, die Merkel ist nicht mal fuckable, dann ist es, kann man schon mal eine Augenbraue heben.
Wer hat das gesagt? Putin oder wie?
Nein, Mr. Bunga Bunga.
So, gut. Ja. Aber du weißt, was ich meine.
Wobei man dazu sagen muss, dass er viel Erfahrung
hat. Aber also, du weißt, was ich meine. Es gibt schon so eine lustige Länderlagerbildung.
Ja.
Und natürlich sind wir als Leute, die jetzt in Deutschland leben, haben wir ein Urteil über die Länder drumherum. Lehnen das aber prinzipiell ab, wenn jemand uns beurteilt oder auch verurteilt, ja. Weil wir sind natürlich die Richtigen. Wir wissen, wie Demokratie funktioniert.
Ja.
Frau Merkel ist jetzt nicht die Beste, aber also so kann man das jetzt aber auch nicht sagen. Mhm. Und gleichzeitig teilen wir aber die ganze Zeit aus. Ne? Ja. Italien und ach komm, Frankreich. Also das ist ja auch schlimm, was da passiert. Ja? So.
Wo können wir jetzt überhaupt anfangen, um das alles jetzt mal in einen zu ordnen.
Das zu beenden,
dass wir einfach unseren Zuhörern das Gefühl geben, dass wir wenigstens wissen, an welchem Punkt wir uns befinden. Sind wir vor dem Abgrund? Sind wir schon quasi mit dem Boot, das uns Sicherheit ist, schon über die Schwelle und springen wir gerade quasi so in der Luft herum und merken noch gar nicht, dass wir dem Abgrund zu stürzen, weil ich hatte jetzt wirklich die letzten Tage so ein bisschen das Gefühl, vor 100 Jahren wurde ausschlaggebend war immer, dass ein serbischer Nationalist den österreichischen Thronfolger erschossen hatte. Und meine Befürchtung war immer, dass in 100 Jahren mal steht, russische Separatisten haben ein malaysisches Flugzeug vermutlich abgeschossen. Es konnte nie geklärt werden, weil 6 Wochen später nämlich der große europäische oder der dritte Weltkrieg dann ausgebrochen ist. Weil was jetzt momentan passiert, muss ich sagen, ist wirklich gefährlich. Und da mache ich mir schon Sorgen, weil stell dir vor, das wäre eine Lufthansa-Maschine gewesen, die unter denselben Umständen. Putin wäre auf der Trauerfeier eingeladen gewesen von Merkel. Er wäre in Manndeckung von Gauck, ähnlich wie beim Fußballspiel. Endspiel war das doch, glaube ich.
Mhm.
Und in Deutschland hätte sich über die 200 deutschen Toten, hätte man gesagt, das ist ein Unglück. Man hätte aber sofort gesagt, der Lufthansa-Chef muss zurücktreten. Wie kann es passieren, dass er seine Maschine über ein Kriegsgebiet steuern lässt? Das Narrativ wäre gewesen, wo Krieg ist, fallen eben auch Flugzeuge vom Himmel. Das ist unsere Schuld. Was jetzt in den Niederlanden passiert, die quasi wirklich daraus ein nationales Drama inszenieren, mit dem Problem, dass jetzt da wirklich die auch nationale Affekte in der Bevölkerung regelrecht so aufkochen. Und mir ist dann auch noch mal, ich glaube, ein paar Tage vor dem Absturz war ja die Verurteilung der Niederlande wegen des Zusehens bei dem Massaker von Srebrenica, wo also die niederländischen Blauhelm-Soldaten quasi nicht verhindert haben, dass die serbischen Nationalisten die bosnischen Moslems dort getötet haben. Eigentlich ein Szenario ähnlich Serbien als Staat war emotional und logistisch beteiligt, aber keine offizielle Kriegspartei, haben aber über die grüne Grenze den bosnischen Kämpfern in Bosnien-Herzegowina, den serbischen Kämpfern dort entsprechend Unterstützung und natürlich auch Leute gegeben. Also das Instrument ist quasi dasselbe wie jetzt in der Ostukraine. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, dass unter Umständen diese Schande vor 20 Jahren auf der falschen Seite oder zumindest feige gewesen zu sein, dass das jetzt nicht nur in der Bevölkerung, sondern eben auch in der Elite die so ein schlechtes Gewissen hatte und jetzt nochmal vor der Weltöffentlichkeit auch wirklich unwiderrufbar dafür haftbar gemacht worden ist, dass jetzt, wo sie quasi dieselbe Konstellation nochmal sehen und sich als auch als Opfer gewähren, dass quasi so ein besonders starker nationaler Gegendruck entsteht. Mhm. Und das ging ja bis dahin, dass also es jetzt hieß, dass eine Tochter von Wladimir Putin in den Niederlanden lebt.
Ja.
Und dass es so im Prinzip dann auf Facebook und sonst wo schon so diese Kommentare, Putin, wir wissen, wo deine Tochter wohnt, so in etwa. Also das sind halt schon Dinge, die sehr, sehr stark, also die können richtig gefährlich werden. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch die Befürchtung vor ein paar Tagen, dass einfach die Niederlande mit sich einen Freifahrtschein zum Beispiel von der ukrainischen Regierung geben lassen und einfach ein 500-köpfiges Militärkommando zur Sicherung der Abschussstelle. Das wäre nicht, also vielleicht auch nur eine Polizeitruppe, aber weißt du, so eine Art GSG-9-Truppe, das gab es ja schon. Israelis haben das in Entebbe gemacht, die Deutschen haben das in Mogadischu gemacht. Also es wäre dann quasi so eine Art Antiterror-Einsatz, weil die Ukraine dort überfordert ist in der speziellen Situation. Es sind unsere Toten, die dort geschändet werden. Ja, also dann hättest du wirklich ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch im niederländischen Kabinett unter Umständen überlegt worden ist, weil diese Bilder tagelang quasi übertragen worden sind, hätten wir wahrscheinlich Geruchsfernsehen, dann wären die auch gekommen. Und das wäre dann ja quasi ein NATO-Staat in direkter Konfrontation mit russischen Staatsangehörigen, die aber als als ukrainische Separatisten unterstützt, also ne, so eine internationale Brigade oder wäre dann wirklich das Szenario für einen möglichen Krieg zwischen Russland und dann auch der NATO gewesen. Hm. Und auf jeden Fall hätte dann vielleicht noch nicht gleich der ganz große Schlag, aber so wie sich das in den letzten Tagen und auch weiterhin ständig aufgeheizt wird, muss ich sagen, ist das sehr, sehr gefährlich. Also mache ich mir richtig Sorgen.
Okay, also ich finde die Punkte interessant, die du anführst. Ich habe das auch im Detail noch nicht so gesehen. Ich bin aber, vielleicht bin ich ja auch unvernünftig, aber ich bin relativ entspannt. Also was sozusagen diese Langfristdiagnose angeht. Ja. Ich nehme Russland wahr als ein Land, das vor allen Dingen gegen große Bedrohungen sehr, sehr hart vorgeht, die auch gegen Dinge vorgehen, die sie nerven, so Tschetschenien oder so, ne? Da auch hart durchgreifen. Aber Russland ist auch, also die russische Elite ist halt auch wirklich eine Geld- und Luxuselite. Und ein Krieg mit der NATO führt zwangsläufig zu Luxusverlust, und zwar drastischem Luxusverlust. Also es gab ja jetzt schon diese, als nur angekündigt wurde, dass man Sanktionen gegen Russland verhängt, konnte man ja irgendwie, gibt so eine Zahl, dass Russland irgendwie 100 Milliarden verloren hat. Gut, das sind so wirtschaftliche Pseudozahlen. Ich habe gerade eine Luft-Anführungszeichen gemacht, die muss man im Podcast aber dazu sagen. Und das ist schon hart und da reagieren sie ja auch drauf. Also das wird bei uns zwar mal gediskutiert, ja, was bringen denn diese Wirtschaftssanktionen? Ja, die bringen halt schon was. Also die tun halt weh, und zwar tun sie den Leuten weh, die auch Einfluss haben. So, es gibt ja da auch Lobbyarbeit, und auch wenn das ein sehr hierarchisch geführtes Land ist, sitzt du ja als Präsident da nicht alleine und bestimmst einfach alles, sondern da geht es um Geld, da geht es um Luxus. So. Und ich bin, vielleicht ist das ist für mich dann auch wieder Postmoderne, dass da so ein gewisser Erhalt eines bestimmten Lebensstandards über die Durchsetzung von einem vorpostmodernen Weltbild irgendwie geht. Und China, Russland, Europa, Amerika sind alle an so einem bestimmten Standard irgendwie interessiert und können gar kein Interesse daran haben, sich wirklich, sagen wir mal, wirklich nachhaltig direkt miteinander auszuwissen. Ob es da jetzt noch ein Scharmützel gibt in dem Gebiet, vielleicht, aber das, ich glaube das wirklich nicht. Also das passt einfach nicht.
Na gut, also diese akute Geschichte ist ja dadurch jetzt erledigt, dass ein Großteil der Leichen und der Leichenteile ja jetzt überführt worden sind und in den Niederlanden da wirklich so ein sehr richtig so ein nationaler Trauertag war, die Leichenwagen da, was weiß ich, viele tausend Menschen standen da, Konvoi und also das hat die Niederländer in einer Art und Weise, wie gesagt, aufgewühlt. Ich bin mir sicher, in Deutschland wäre das auf dem Niveau gewesen, wie jetzt diese ICE-Katastrophe vor einigen Jahren.
Ich dachte, du wolltest sagen Fanmeile, ja. Entschuldige, das war so meine Assoziation, das wollte ich jetzt sagen. Ja.
ICE, nein. Ja. Nicht Fußball. Also dass man einfach gesagt hat, das ist ein Unglück, man fliegt nicht durch Kriegsgebiete. Ja? Ja. Das hätte auch, ob das doch ganz egal, ob das nun eine von Pro-Russen abgefeuerte Abwehrrakete ist oder von der ukrainischen, also nationalukrainischen Luftabwehr, das ist doch egal. Das macht man nicht. Und ich denke mal, das ist es auch. Das ist ja wohl relativ klar, dass diese Separatisten, die wollten einen anderen Vogel vom Himmel holen und die haben jetzt nicht gesagt, ach, lass uns mal den Konflikt so richtig internationalisieren, dann kann der Putin uns nicht einfach im Stich lassen, sondern wir schießen jetzt gerade mal ein Flugzeug mit ganz vielen Niederländern ab, weil dann sind wir richtig im Fokus der Weltöffentlichkeit. Nee, das war ein Unglück und ich hatte das wirklich nicht als so eine Verschärfung der Lage gesehen. Also mich wundert das wirklich. Und aber ich halte das auch für gefährlich. Aber wie gesagt, das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, was wäre jetzt der nächstmögliche Schritt in ein Szenario, das so ein bisschen an dieses Erste Weltkriegsszenario erinnert, wo auch erstmal die Beteiligten alle das Gefühl hatten, wir müssen jetzt mal ein bisschen Flagge zeigen, das lassen wir uns von den Serben nicht gefallen, aber dass diese dahinterstehende Domino-Kette quasi übersehen worden wäre, dass dadurch das Gefühl, dass wir da jetzt an diesem Punkt kommen könnten und da wäre halt, wie gesagt, so ein niederländisches Spezialeinsatzkräftekommando, dass diese Separatisten, die da rumhängen, das ist ja schlimmer als so ein Proll-Techno-Wave, ja. Ich meine, das sind ja nur, hast du mal einen von diesen Separatisten gesehen, wo du das Gefühl gehabt hättest, mit denen möchtest du auch mal wenigstens irgendwie in ein Gespräch kommen? Also, ich meine, ich kenne keinen einzigen Konflikt, internationalen Konflikt, wo ich durchweg das Gefühl habe, das sind allesamt Leute, die zutiefst unsympathisch sind. Mhm. Wenn nicht, vielleicht sind sie so sympathisch, aber dann sind es halt echte, jedenfalls nicht der gehören jedenfalls nicht zum obersten Drittel menschlicher Exzellenz, ja, sondern die einfach nur so stumpf dastehen. Und total unsympathisch. Ich meine, das sind alles so wie, nicht mal in einem Gangsterfilm würdest du die als Schlägertrupp engagieren.
Du redest jetzt so von Fotos und so, die man so aus.
Ja, aber auch wenn es da heißt, der Vorsitzende der Freien Republik Donetsk, entschuldige mal, die würden sich nicht mal als Gebraucht- und Fähnchenhändler gut machen. Was sind das für Leute? Also das verstehe ich zum Beispiel nicht. Was, wenn ich jetzt da irgendeinen Einfluss von offizieller russischer Seite, gibt es doch. Also sonst käme ja das schwere Gerät nicht rüber. Dann würde ich doch versuchen.
George Clooney.
Da würde ich doch so George Clooney Puppen hinstellen. Also Leute mit Charisma. Weißt du, so eine Art Timoschenko-Lady, die sich die Zöpfe flechtet oder auf jeden Fall. Aber die sehen halt wirklich, die machen ganz, ganz schlechten Eindruck vor der Weltöffentlichkeit. Ja. Du hast das Gefühl, deren Zunge ist schwer, weil sie ständig betrunken sind. Und das ist so meine, ich habe da keine.
Also ich gebe dir recht, ich habe auch keine charismatische Figur gesehen.
Und die Leute auf der Krim, die dann irgendwann, also die mit den Uniformen aus dem Army-Shop, ja, da hast du sofort gesehen, dass mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Und zwar nicht, weil die betrunken auf dem Feld mit der Kalaschnikow rumschießen. Ja? Also das ist halt dieses, auf dieser Ebene verlieren die Russen so viel Sympathie, weil das wirklich aussieht wie wie auf dem Schwarzmarkt. Ja, das sind also so Schwarzmarktfiguren mit das Schlimmste ist eigentlich für Adidas, dass ihre drei Streifen so runtergezogen werden, weil die alle da in ihren Trainingsanzügen. Also man müsste eigentlich nur so ein Bild zeigen dazu. Karl Lagerfeld, wer Jogginghosen anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Style does matter, ja. Also das, wenn du da einfach so Modeltypen hättest, die so ein bisschen einfach mit der Presse flirten und dann auch mal.
Du meinst, so ein Che Guevara fehlt.
Ja, Che Guevara war, das glaubt, der war noch viel desaströser in seinem Auftreten und seiner Organisation, aber der hatte einfach dieses Charisma, das die ganze Welt ihn zum Popstar verklärt hat. Ja. Vielleicht war die Truppe um Jesus genau wahrscheinlich auch so desaströs, aber die haben auch irgendwie ein besseres Marketing gehabt.
Du plädierst also für mehr Marketing im Krieg.
Immer.
Immer.
Also wenn überhaupt Grausamkeiten passieren, dann, das sieht man ja im Film. Ja? In einem Film funktioniert ein Bösewicht ja überhaupt nur dadurch, dass du ihn ästhetisch hochstilisierst, sodass er mit seinen ganzen Grausamkeiten und alles, was er tut, wenigstens irgendwo ausgeglichen wird. Dass man sagt, es ist schlimm, was er macht, aber er sieht wenigstens gut dabei aus.
Ja, das stimmt.
Und das ist, was ich den Russen jetzt wirklich übel nehme, gerade wo sie ja sonst so stark auf Luxus und also da fehlt ihnen noch das Gefühl, auch für ein Auftreten, dass, wenn man einen Handstreich macht, wenn man sich kriminell, staatskriminell engagiert, dann muss man das mit Style machen.
Ja. Ich brauche mal ganz kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe noch kurz drüber nachgedacht. Und während du das erzählt hast, ist mir Putin selbst eingefallen, der oder sagen wir, dessen PR-Abteilung, also muss man das wahrscheinlich eher bezeichnen, ja gerne diese oberkörperfreie Fotos veröffentlicht, was ja wirklich ganz klassische politische PR ist. Und das belächeln wir ja gerne. Es hat irgendwie was Drolliges.
Ja.
Aber diese Bilder verfehlen natürlich ihre Wirkung auch nicht.
Ja.
Weil wenn du da diesen muskulösen, braungebrannten Putin auf dem Pferd durchs Wasser reiten siehst, ist das urkomisch und trotzdem denkst du, aber ich will mich auch nicht mit dem streiten. Ja? Und oder? Wie geht dir das?
Weil wir ihn ja auch nie live gesehen haben. Das ist ja so ein schmächtiges Männlein.
Ja.
Ja. Das heißt, in echt würde eher würdest du halt sehen, oh, das ist ein kalter Fisch, ne?
Ja.
Und der braucht halt diese Überstilisierung, weil er als wahrscheinlich in der normalen Wahrnehmung eben nicht so ein Helden und Charakter Siegfried ist.
Charakter Siegfried.
Ja.
Jedenfalls findet da sowas statt und er wird ja, aber er ist ja jetzt auch nicht so ein muskulöser Schlägertyp, so kommt er auch nicht rüber, ne? Sondern er ist ja so, der bewegt sich an so einer komischen Gratlinie mit diesem.
Er wäre ein guter Zielfahnder, glaube ich.
Ja,
weil so ist es so unscheinbar und auf einmal dann hat er dich.
Also ja, aber was du sagst, das geht mir schon auch so, natürlich da so eine Personalisierung fehlt. Also deswegen, das ist ja auch immer so waberig irgendwie. Also diese Personalisierung wird ja sogar bei selbsternannten Terrorgruppen teilweise stärker gemacht. Also da gibt es dann Interviews mit dem Terrorzellenführer oder so. Also die geben sich ja auch teilweise gerne vor der Presse und haben dann sowas, dass man so denkt, so okay, ja, das ist also der Feind oder das ist der, mit dem wir da reden. Und in diesem konkreten Fall fehlt mir das auch. Das stimmt.
Weil natürlich der Verdacht dahinter liegt, dass das wirklich Sockenpuppen sind.
Gut, aber die können ja trotzdem gut aussehen. Also die können ja trotzdem gut.
Ja, aber auch in Russland kannst du im Moment noch nicht deine besten und bestaussehendsten Leute einfach auf eine Kamikaze-Operation nach Novorossiya schicken, sondern da werden so gescheiterte und verkrachte Existenzen. Die haben nämlich, für die ist es einfach ein Benefit. Ja, die kommen aus ihrem Wodka-Wohnheim.
Das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft.
Ja.
Man merkt, du bist NATO-Fanboy. Ja.
Ich glaube, also ich muss doch vorher noch mal einschub. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich quasi jetzt wieder die Ostslawen alles zu Untermenschen gemacht habe, weil ich gesagt habe, dass sie nicht dem oberen Drittel der Menschen, wobei ich ja nur sage, dass es quasi diese Verteilung vermutlich in jeder Gesellschaft gibt. Ja. Und ich glaube einfach auch, dass das ein Ventil und Befreiungsschlag ist, dass momentan so ein frei flottierendes Krawallproletariat und Paramilitärprekariat, das es in Russland gibt, so aus Tschetschenienkrieg-Veteranen, so verrückten Militia-Leuten, dass die, also all die Leute, die es in Deutschland auch gab, die aber Gott sei Dank wahrscheinlich von der französischen Fremdenlegion aufgenommen worden sind und dann dort unter starker Führung gewissermaßen jedenfalls nicht in Deutschland mehr wüten konnten, dass die irgendwie ein bisschen abgeschoben werden. Und vielleicht ist das auch so eine Ventilfunktion für die Russen oder für die Oberschicht dort, dass man jeden, den man loswerden will, der sagt, jetzt kämpf mal für das Großrussentum in der Ukraine. Wenn du da erfolgreich bist, wir geben dir alles, und das ist ja auch beeindruckend, bin ich mir sicher, wenn da Panzer und diese Luftabwehrraketen, also das ist ja bestimmt nicht, dass die das Gefühl haben, wir werden jetzt total verheizt, sondern das hatte jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, für die schon ein gutes Gefühl, weil die waren ja für ein paar Wochen in der Offensive und jetzt kommt das Rollback. Die Ukraine hat sich langsam quasi mobilisiert und stabilisiert, spätestens mit dieser Präsidentenwahl, wo einfach klar geworden ist, 85-90% des Landes funktioniert halbwegs und ist auch in der Lage, eine anerkannte Präsidentenwahl durchzuführen. Und letztlich sind es jetzt nur noch zwei relativ kleine Kreise oder Regionen, in denen punktuell diese Separatistenformation Einfluss hat, sodass das durchaus verlockend gewesen sein kann für die Leute. Dann gibt es da eine Menge Beute, dann gibt es die Verbindung zu diesem Janukowitsch-Regime. Also das macht alles Sinn, aber ich sag mal, die Intelligentesten und Leute, die auch gelernt haben, hinter den Propagandanebel zu schauen, die sind vielleicht, haben sich vielleicht nicht vor sich in die erste Reihe gestellt und gesagt. Vielleicht sind die auch komplett integriert in die normalen Kommandostrukturen, weil was man hört, ist dann ja, war mal im Geheimdienst. Gut, nun kannst du natürlich auch deinen Top-Agenten auch quasi formell entlassen, aber die sehen halt alle irgendwie nicht so aus wie Top-Agenten. Und wenn es da Leute gibt, die einen direkten Draht in diesen ganzen militärischen Apparat oder Geheimdienstapparat der Russen haben, dann siehst du die halt nicht im Fernsehen.
Sondern, ich glaube, wir diskutieren hier gerade über Separatisten-Lukismus.
Naja, es ist ja es ist so ein Sockenpuppenspiel und das haben die Amerikaner ja auch gemacht. Also das machen ja alle. Also wenn die Amerikaner in Panama der Diktator nicht gefällt, dann holen die sich ja auch. Im Prinzip ist es ja wie das Schweinebucht-Ding mit den Exilkubanern. Ja, mhm. Das waren auch bestimmt nicht die Übersympathen. Mhm. Und Also von daher ist das, glaube ich, alles relativ gleich, aber es wirkt für mich ein bisschen fehlgeschlagen auf diese Ebene. Du hast nicht diese charismatische Figur. So ein Che Guevara würde da den Putin erheblich entlasten. Und was mich halt besonders irritiert, war ja, dass es nach dem Absturz/Abschuss diese Schweigeminute live oder zumindest aufgenommen im russischen Fernsehen vom Kabinett gab. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ein anderer nicht beteiligter Staat sein Kabinett in eine Schweigeminute gebracht hätte. Ich bin mir sicher, dass das Bundeskabinett mit Merkel sich nicht hingestellt hat und gesagt, jetzt schweigen wir, jetzt versammeln wir uns mal und gedenken der Angehörigen, weil wir haben wie Russland ja auch nichts damit zu tun. Also weißt du, sie haben sich ja hingestellt und haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun, weil es ist ja auf ukrainischem Gebiet passiert. Und wenn die Ukraine sich ein bisschen besser verhalten würde, gäbe es da ja keine Volksaufstände, die wir mit Sympathie und Solidarität begleiten. Aber auf staatlicher Ebene ist das nicht unser Ding. Dann ist es sehr verräterisch, dass er sich da hingestellt hat und dann so ein Betroffenheits... hätte er wirklich... Also wenn du diese Fiktion aufrechterhältst, das ist nicht unser Ding, dann machst du Business as usual und sagst, wir sind betroffen, unsere Anteilnahme gilt Malaysia und den Niederlanden und sonst was und wir haben, ich habe den niederländischen Botschafter schon meine Anteilnahme, also solche Sachen. Ich habe noch nie gesehen, dass es in der Politik, dass das personifizierte schlechte Gewissen so livehaftig greifbar gewesen wäre wie in diesen Momenten.
Nö, das sehe ich anders. Also es gibt ja doch eine, wie auch immer, es gibt ja eine geschwisterliche Beziehung zwischen Ukraine und Russland, und zwar Geschwister im Sinne von sich lieben und sich streiten. So. Ja. Und insofern finde ich das nicht verräterisch, wenn man in Russland eine Schweigeminute für die Ukraine einsetzt. Also, ich weiß nicht, wenn der Grand Prix im Fernsehen läuft, dann sieht man diese Geschwisterbildungen ja auch. Da gibt es dann die Balkanländer und dann gibt es die deutschsprachigen Länder, die immer ganz betroffen sind und wir dann auch unbedingt von der Schweiz unsere 12 Punkte haben wollen. Ansonsten sind sie wieder Verräter. Und deswegen, du bist halt NATO-sozialisiert, da musst du natürlich alles kritisch auf die Waage legen, sogar wenn es eine Schweigeminute gibt. Also ich gebe dir bei vielen Punkten recht, aber das sehe ich jetzt
nicht. Ich bin überhaupt nicht so ein NATO-Sozialist. Ich versuche mich gerade als politischer Ratgeber.
Ich nagel dich darauf fest.
Ich versuche gerade mich als politischer Ratgeber dem Kreml
Das ist genau richtig.
Anzudienen.
Das kommt bei der eigenen Bevölkerung. Du machst es ja nicht nur für die Fernsehübertragung, du machst es ja auch für die eigene Bevölkerung. Und wenn du mit Kritik umgehen musst, kannst du symbolische Sachen machen, die wiederum kritikwürdig sind, die aber Wind aus den Segeln kommen. Wir können ja mal kurz einen Turn machen.
Ja.
Und zwar zu der FAZ-Karikatur.
Ja.
Ja, weil das ist ein ähnlicher Mechanismus. Also ich hole kurz aus. Mhm. In der FAZ war, ich glaube, letzte Woche eine Karikatur. Es war sogar ein paar Wochen älter schon der Artikel, ist aber letzte Woche hochgekocht.
Ja.
Es ging im Artikel um medizinische Fachkräfte mit Migrationshintergrund.
Mhm.
So. Dazu war eine Karikatur und die Karikatur mitsamt der Bildunterschrift, das ist ganz wichtig, weil diese Bildunterschrift in der Karikatur, wir können das einfach verlinken, das muss man sich in Ruhe angucken, war aus Sicht von vielen Personen, auch gerade von mir, zutiefst rassistisch.
Ja.
So. Ich habe dann selber, war ich nicht ganz unbeteiligt daran, dass dieses Ding hochgekocht ist. Ich stieß auch nur so über Twitter darauf und hab halt so einen Tweet gesehen, der das so ein bisschen kritisiert hat. Und ich neige dann dazu, manchmal so Tweets nochmal neu zu formulieren, um denen noch so den Schliff zu geben, damit es so ein bisschen besser zu konsumieren ist. Und der Tweet machte dann auch so hundertfach seine Runde. Und die FAZ sah sich also doch einer steigenden Kritikmenge ausgesetzt. Gleichzeitig gab es natürlich auch die Gegenreaktion, das ja immer Rassismusvorwürfe und so. Aber jedenfalls hat die FAZ die haben ja auch neuerdings so einen Faznet-Account, wo die Online-Redaktion twittert, und hat dann noch den ganzen Abend lang bis, ich glaube, 22 Uhr oder so, hat ihn, nein, ihr versteht das alle falsch und ja. So. Am nächsten Morgen, aber es ist lustig, weil ich habe einen Blogartikel dann nochmal geschrieben zu dem Thema und habe mich gar nicht so sehr über diesen Rassismus aufgeregt, weil das ist jetzt nicht so mein Thema. Mhm. Ich habe nochmal drüber geschrieben über Skandale und Skandale zweiter Ordnung. Skandale zweiter Ordnung sind Skandale, wenn du dich in einem Skandal falsch verhältst. Ja. Also Gutenberg hat plagiiert, Skandal. Was macht Gutenberg? Er lügt. Skandal ja. zweiter Ordnung. Genau. Skandale zweiter Ordnung sind oft welche, die schlimmer sind als der eigentliche Skandal, weil die Kraut möchte nicht angelogen werden. Das ist eine Todsünde sozusagen medial.
Ja.
Und habe darüber halt geschrieben, dass die FAZ sozusagen, dass das ein sehr schönes Beispiel ist für einen Skandal zweiter Ordnung, weil es gibt halt diese Karikatur und die FAZ ja offiziell über ihren Twitter-Account sagt, nee, ihr versteht das alle falsch. Nein. In diesem Blogartikel und habe in dem Blogartikel noch was reingeschrieben, so ein Beispiel-Tweet, den man hätte absetzen können, der das verhindert hätte. Ja, dass du so. Jetzt war das Lustige, eine halbe Stunde oder so, nachdem ich diesen Blogpost veröffentlicht habe, kam von der FAZ ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich, so eine ein Entschuldigungsversuch.
Ja.
Und ich habe dann an dem Tag auch den neuen Begriff gelernt, Not-pology oder No-pology, was eine Non-apology ist. Ja. Also es gibt eben die Strategie, sich zu entschuldigen, ohne sich zu entschuldigen. Und das war genau, was die FAZ gemacht hat, nämlich wenn dir etwas vorgeworfen wird und du sagst nicht, tut mir leid, habe ich falsch gemacht, sondern wenn man dann sagt, tut mir leid, dass das so bei dir angekommen ist. Tut mir leid, dass du dich davon betroffen fühlst.
Wir bedauern die Irritationen, die unser Beitrag ausgelöst haben.
So. Das hat wieder Empörung hervorgerufen. Aber, und ich beschäftige mich ja, wie gesagt, also der Blogpost, den ich geschrieben habe, da habe ich gar nicht so sehr mich auf diese Rassismus-Sache bezogen, sondern da ging es um Shitstorm-Management.
Ja.
Die große Frage ist trotzdem, ob eine Non-Apology nicht medial okaye Strategie ist. Also aus Sicht der FAZ ist es nämlich so, du hast drei Lager.
Ja.
Du hast erstens die Empörten, die sagen, das ist Rassismus. Du hast zweitens die immer sagen, ihr Rassismus, Leute. Nein, die FAZ hat das alles richtig gemacht, das war alles okay. Und du hast drittens eine große Menge in der Mitte. Ich würde mal sagen, einfach normal verteilt. Ja? Ja. Linksextrem, rechtsextrem, also jetzt nicht von links, rechts politisch, sondern einfach in einer Normalverteilung und in der Mitte eine große Menge, die vielleicht unentschieden ist. So. Und jetzt, wenn du dich nicht entschuldigst, verhärtest du die Lager und kannst noch mehr Leute auf die Seiten der Kritiker bringen. Wenn du aber eine falsche Entschuldigung bringst, eine Non-Apology, die sagt, es tut uns leid, dass das so bei Ihnen angekommen ist, habe ich die Vermutung, dass das nicht die schlechteste Strategie ist, aus einer rein statistischen Sicht so einen Shitstorm zu beenden, weil die große Menge in der Mitte, glaube ich, bei einer halt das Phänomen Non-Apology gar nicht kennt, und das halt als Entschuldigung wahrnimmt und sagt, na komm, jetzt haben sie sich doch aber entschuldigt. Mhm. Ja, die haben was falsch gemacht, ich finde das auch blöd. So. Und das, und jetzt, wo kamen wir gerade her? Ich habe das jetzt ja gerade als Beispiel eingefügt.
Du sagst quasi, Putin hat mit seiner Schweigeminute quasi den Skandal erster Ordnung, nämlich, dass in jedem Fall eine politische Zuschreibung und Verantwortlichkeit den Russen zugeschrieben werden wird, dass er quasi durch die besonders hervorgehobene Anteilnahme er das überhaupt erst richtig sichert, dass er das quasi durch einen Skandal zweiter Ordnung erst erschaffen hat.
Nee, ich sage das Gegenteil. Ja? Ich sage, du sagst ja, das ist schlecht, dass die das machen. Mhm. Also das ist ja dein Argument.
Ja.
Der macht es damit sichtbar, der zeigt damit, dass er schuldig ist. Meine Vermutung ist, ich würde eher sagen, nein, er nimmt damit es geht halt beim Shitstorm-Management geht es um die große Mitte des Shitstorms. Ah, okay. Die nach links oder rechts schwankt, die musst du kriegen. Weil du willst nicht, dass immer mehr Leute auf die Shitstorm-Seite wechseln.
Aber du hast mich schon überzeugt, Putin hat dieses Ereignis, hat für die, in der russischen Gesellschaft war sofort klar, jetzt haben sie uns. Also es war sofort klar, das ist eine große Sache. Egal wer, wann, wo überhaupt. Und es hat die Menschen beschäftigt. Was mir wiederum kolportiert wird, weil ich habe keinen direkten Draht in die russische Gesellschaft. Ich kann die Blogs, ich kann das nicht lesen. Ja, ich kann ja immerhin in England oder Amerika, kann ich ja Originalquellen lesen und habe einen gewissen Zugriff auf das, was wirklich dort passiert, ja, von Meinungsführern. Das habe ich in Russland nicht. Und so kann ich jetzt nur so wiedergeben, dass es eine große Anteilnahme und Erschütterung darüber gab, die aber sofort auch mit der Befürchtung gekommen ist, jetzt hat der Westen uns am Arsch, weil jetzt werden sie uns das vorwerfen und das wird die ganze Situation verschärfen. Und dass diese Anteilnahme im Volk musste von Putin gespiegelt werden, ganz egal, wie das im Westen jetzt aus taktischen Gründen, also ich hätte jetzt gesagt, aus vernünftigen taktischen Gründen dürfte er es nicht machen. Es hätte ihm natürlich genauso geschadet, weil man hätte gesagt, na, dieser kalte Fisch lässt irgendwie 300 Leute sterben und macht irgendeinen Kolchosenvertrag, wird paraffiert im Kreml und kein Wort. Ne, so. Also dann stünde er da wie Toni Schumacher im Halbfinale 82, wo er am Torpfosten gelehnt ist und der schwerverletzte Angreifer wurde dort irgendwie behandelt und der stand Kaugummi kauend da und hat gesagt, ja, ich wollte da nicht hin, weil ich habe gedacht, das macht jetzt nicht so einen guten Eindruck, ja, nee, dass du da 5 Minuten Kaugummi kauend am Pfosten standst und gelangweilt rumgeguckt hast, das hat einen schlechten Eindruck gemacht. Ja. Ne? Und aber ich will nochmal zu dieser Gräser und Lenz-Geschichte zurück, weil
Das muss man kurz sagen, was ist Gräser und Lenz?
Das ist ein Karikaturistenpaar, das seit vielen Jahren eigentlich sehr gute Arbeit macht, oft tagesaktuell sehr, sehr schnell arbeitet und die auch so als Pärchen funktionieren, weil du kannst nie erkennen, wer was gezeichnet hat. Und ich habe mal so einen Fernsehbeitrag von denen gehört, dass die wirklich die kriegen um 11.30 Uhr quasi von der FAZ oder von anderen Redaktionen gesagt, wir wollen morgen eine Karikatur zu dem Thema haben. Habt ihr da eine Idee zu? Schickt es uns bis 1 und um 16 Uhr muss das Ding fertig sein. Ja? Und das heißt, die sind gewohnt, sehr schnell zu arbeiten und natürlich auch in Stereotypen. Bei der Geschichte glaube ich sogar noch, dass es so eine Geschichte war, dass es aus so einem eher untergeordneten Wirtschaftsabteilung, also gerade nichts Tagesaktuelles, sondern es ging um Fachkräftemangel, Ärztemangel. Wie können wir denn das illustrieren? Ach, fragen wir doch mal Gräser und Lenz, weil die haben in diesem Monat sowieso von ihrem Totalbudget, kriegen die 4.000 oder 10.000 Euro oder was weiß ich, dafür, dass sie 20 Karikaturen im Monat machen, haben aber erst 18 abgeliefert. Da hat bestimmt einer gesagt, wir haben ja noch was frei bei Gräser und Lenz.
Das war auf jeden Fall anders, indem die Karikatur haben Leute ausgegeben, die ist schon 3-4 Mal verwendet worden in FAZ, und zwar schon 2011. Also die war sozusagen, die scheint im Katalog einfach zu haben.
Vielleicht auch sowas wie Vorratskarikaturen. Ja.
Vorratsdatenspeicherung, ja. Vorratskarikaturen.
Genau. Ja. Und das Problem bei den Karikaturen ist ja, dass du wirklich auch mit Stereotypen arbeiten musst. In der Zuspitzung kannst du da sehr leicht eben auch daneben liegen. Und du hast damit quasi eine Masse von Leuten sofort erkennt, worum geht es eigentlich, ja, geht eben der afrikanische Doktor, wenn du den dann irgendwie im weißen Kittel mit Stethoskop und aber erkennbar ein Schwarzer, ein Afrikaner, dann funktioniert das natürlich nicht so gut, als wenn du ihn dann quasi da entsprechend mit der Totemmaske herumtanzen lässt. Also
wir können vielleicht nochmal kurz sagen, was zu sehen ist. Man sieht einen Patienten, dem irgendwie geholfen werden muss, der wird von jemandem gestützt. Mhm. der steht vor einem Haus, in dem eine Praxis ist. Da steht irgendwie so ein afrikanisch klingender Name dran. Und vor ihm ist, und der Arzt wird dargestellt als Medizinmann, der in so einer
ekstatischen Tanzbewegung
ist. Genau, in einer ekstatischen Tanzbewegung. Ich weiß, und ihm wird irgendwie gesagt, ich bin ja froh, dass jetzt hier endlich wieder die Praxis besetzt ist. Und drunter war aber, und das ist eben das ganz Wichtige an diesem Fall, war nochmal eine Bildunterschrift. Ja. Da stand irgendwie sowas mit zugezogene Fachkräfte oder so. Ja. Ich habe das leider nicht wörtlich. Und das war eigentlich dann das, was es fast zum Überlaufen gebracht hat. Genau, jetzt du weiter.
Und jetzt kann es sogar sein, dass diese... Also normalerweise funktioniert ja eine Karikatur mit Bild, von mir aus noch den Sprechblasenelementen, plus vielleicht noch eine in der Karikatur irgendwo dagegen stehende, so eine kognitive Dissonanz ausbeutende Zeile. Und jetzt kommt vielleicht sogar noch von irgendeinem Redakteur, der das aus dem Clipart-Archiv genommen hat, der dann nochmal eine zweite Ebene mit seinem Thema eingeführt hat, dass das vielleicht wirklich zum Überkippen bringen lassen. Wobei ich glaube, dass die Karikatur auch ohne zweite Ebene Bildunterschrift einfach problematisch ist. Und jetzt glaube ich, jetzt bei der FAZ, das ist quasi ein abgehangenes Stück Clipart. Gräser und Lenz haben bei denen einfach ein hohes Renommee, weil die hunderte von diesen Karikaturen ohne Shitstorm, sondern oft mit also aus meinem Gefühl haben die teilweise echt, kommen die, sind die so auf so einem Titanic-Niveau, wo ich immer gedacht habe, das ist gar nicht FAZ, sondern das ist eigentlich eine Spur viel zu bösartig, weil bei der FAZ gab es immer Ivan Steiger, das war ein Karikaturist, da musstest du eigentlich ein Hochschulstudium haben, um überhaupt zu wissen, was das soll. Ja? Und das waren also wirklich so hintergründige Geschichten und dass sie teilweise, das Gräser und Lenz geht so richtig böse in die Fresse und dass dann quasi gesagt worden ist, in dieser kurzen Zeit, dass das einfach niemand entschieden hat. Weil es wäre vernünftig gewesen, das dann von der Website zu entfernen und zu sagen, wir nehmen diese, danke für den Hinweis, ist wirklich nicht so ganz glücklich und angemessen, wäre denen kein Zacken aus der Krone gebrochen. Und für Gräser und Lenz hätte es wahrscheinlich eine Illusion. Denen ist doch selber klar, dass wenn die innerhalb von wenigen Stunden Dinge skizzieren müssen, mach manchmal Live Visual Recording. Da hast du ja dasselbe Problem, dass du Gehörtes von einem Vortragenden sofort in Bildelemente auf eine Tafel skizzieren musst. Also, dass du da auch mal in Stereotype hineinbringst und dass da nicht immer alles zum Beispiel Gender gemainstreamt ist, wenn, was weiß ich, Passanten gehen bei, dass da vielleicht der Passant sogar einen Hut auf hat, ja, damit man irgendwie weiß, ist es, weil das noch gelernt ist von diesen, was weiß ich, nicht über die Straße gehen, wo noch früher so ein Hut, also das kann quasi in dem Bereich sehr, sehr schnell passieren. Ich glaube, da sind die Künstler diejenigen, die am genauesten wissen, dass sie aus der groben Stereotypen Werkzeugkasten sich bedient haben und dass sie da unter Umständen auch Fehler gemacht haben. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt mich wundert ist, dass es quasi dieses noch bis in die Nacht hineingehende, ich habe es mir nicht direkt angeguckt, aber du hast es öfters retweetet. Das waren ja wirklich, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass da ein Mensch jetzt sich gerade um seine Stellung twittert.
Ja das war, also ich habe dann auch drauf verzichtet, eigentlich ist das auch, da gab es eigentlich auch Artikel dazu, wer die Online-Twitter-Redaktion der FAZ ist. Und ich fand das aber eigentlich ganz gut, dass das nicht übergeschwappt ist auf die Person. Ja. So, weil das finde ich dann in dem Fall, weil es war halt der FAZ-Net-Account und da muss man ja nicht gegen die Person nochmal gehen, sondern dann setzt man sich halt mit der FAZ auseinander, zumal das ja auch der Job dieser Person ist, sozusagen diesen Account zu bespielen. Aber was ich eben auch nicht, oder wofür ich plädiere, ist eine stärkere Kultur des sich einfach mal zurücknehmens und entschuldigens. Das ist halt was Ähnliches, was ich ja auch bei den Piraten lange beobachtet habe, wo ja auch ein Gate sich ans nächste irgendwie ranhängt. Und ganz selten gibt es mal den Fall, dass jemand sagt, boah, ist das blöd gelaufen, tut mir leid. Ja. Also es gab Martin Delius hat in seiner Anfangsphase, glaube ich, war das als Abgeordneter, so einen ganz merkwürdigen NS-Vergleich gebracht, dass die Piraten sind so erfolgreich, also so, ich glaube, die Piraten sind so erfolgreich wie die NSDAP oder irgendwie sowas war das so. Und natürlich, ja, kam der Shitstorm. Und was hat er gemacht? Er hat einfach dann auch gesagt, tut mir leid. War einfach blöd. Tut mir leid, war blöd und hat es relativ schnell gemacht. Und das Ding hängt ihm in den Mainstream-Medien zumindest nicht nach.
Ja.
Ja, das wird immer gerne an den Stellen, wo Piraten eh mal, da wird es natürlich, das hat er gesagt. Aber durch diese schnelle Entschuldigung ist das weg. Und auch wir beide jetzt hier, wir haben jetzt hier im Podcast geredet und bestimmt, dadurch, dass wir so viel über Russland und Ukraine, werden wir bestimmt auch diverse rassistische Klischees vielleicht kurzzeitig rausgekramt haben. Ich entschuldige mich hiermit sozusagen dafür, weil das einfach passiert im Gespräch, dass wir halt nicht redigieren. Ja. Und das fehlt. Ja, ja. Und wenn die FAZ hätte das Ding beenden können, am selben Tag noch, wie du sagst, Grafik weg, sagen, blöd gelaufen und Ding. Aber nein, es musste halt dafür gekämpft werden. Und durch diese, und da kommt dann eben dieser Skandal zweiter Ordnung, ist genau an der Stelle gekommen, wo gesagt wurde, nein, ihr versteht das alle falsch. Weil da plötzlich das, was wahrgenommen wird von eben doch von vielen Leuten, die gesagt haben, das ist rassistisch. Und wenn du sagst, tut uns leid, das haben wir falsch gemacht, ist das eine. Dann regt sich das aber auch ab. Aber wenn dann jemand sagt, nee, dann sagst du, okay, dann war das ja wirklich intentional. Und dann kommt eben diese andere. Und eben noch aus einer ganz anderen Ecke, eben aus einer reinen Shitstorm-Management-Perspektive, die sich nicht um Moral und Ethik kümmert, hätte ich es auch anders gemacht. Also selbst wenn du sagst, diese blöden Berliner, die sollen mal alle in Berlin bleiben, auch trotzdem hätte ich es anders gemacht, weil sie hätten sich mit was anderem beschäftigen können. So ist halt, gab es halt am nächsten Tag noch diese Entschuldigung und diese Non-Apology und Taz, Bildblock, Perlentaucher, also es sind doch diverse Medien noch drauf aufgesprungen. Ja?
Okay,
also es hat doch schon so irgendwie seine Runde gemacht.
Ja.
Und ich bin gespannt, was die nächste Grafik. Ich war auch auf dieser Seite der Karikaturisten, weil ich das so aus anderen Kontexten kenne, dass man dann sich mal so angucken sollte, was die sonst so machen. Da waren schon auch Grafiken dabei, wo ich so dachte, so, ja, das ist jetzt, aber das war eben nicht so, dass ich da dachte, so, boah, das ist hier so ein rechter Karikaturistenladen. Das war es eben auch nicht, sondern es war so auf der Spitze. Und diese spezifische Karikatur, hätte man mit einer anderen Bildunterschrift tatsächlich ins Gegenteil kippen können. Das glaube ich schon. Also wirklich, aber die muss hätte zentral da stehen müssen. Also was sozusagen, was Deutsche befürchten mit, weißt du, also sozusagen, wenn du genau das Gegenteil darunter schreibst, aber da stand halt genau das Gleiche darunter und das war schlimm, dass sie trotzdem, also ne, das wäre dann immer noch krass gewesen und Titanic-Niveau und ich bin auch nicht so der Fan von so krasser Satire. Du hättest es aber schon noch brechen können durch eine andere Bildunterschrift. Ja, ja. Ich sehe, du nix, du schüttelst den Kopf.
Ja, ich glaube einfach, dass es generell problematisch ist, Afrikaner mit so Negertanz-Symbolik, das bedient wirklich seit. Ich glaube, die letzte, die das durfte, war Josephine Baker, wo das noch irgendwie, aber selbst das war ja schon, glaube ich, aufgeklärten Leuten zu der Zeit irgendwie auch schon ein bisschen peinlich.
Ja. Also man muss dazu sagen, eine Rechtfertigung der FAZ am Tag, an dem das sozusagen hochkeimte, war, die Karikatur zeigt ja nur, was viele Deutsche heimlich denken und ist deswegen nicht rassistisch. Das war die beste Erklärung für, das kann nicht rassistisch sein. Also wirklich die Erklärung, das denken viele Deutsche heimlich und deswegen ist es nicht rassistisch. Und denkst so, what?
Ja, aber das verstehe ich jetzt. Das ist doch ganz logisch. Sie wollen doch nur sagen, wenn wir quasi Rassismus aufdecken und das sollte jetzt ja wohl das bedeuten, dass quasi wir decken rassistische Ressentiments oder wir nutzen vorhandene rassistische Ressentiments, die in der Bevölkerung vorhanden sind Und zwar insofern ist diese Karikatur wirklich rassistisch, aber vielleicht sieht er das nicht. Was heißt denn diese Karikatur einfach? Die heißt, die Menschen sind draußen im Lande über die medizinische Unterversorgung so besorgt, dass sie sich sogar von Negern jetzt behandeln lassen. Und selbst wenn diese Neger noch nicht mal in Form von einem akkuraten, normalen medizinischen Fachmann auftreten, sondern genau so auftreten, wie man sich immer eigentlich dann einen Menschen aus Afrika vorstellt, als billigstes Klischee.
Ja.
Und jetzt zu sagen, wir machen uns das aber nicht zu eigen, dann kann ich das aus diesem Mindset heraus wirklich verstehen. Darüber kann man gar nicht lachen. Das ist eigentlich ein bisschen tragisch.
Ja, Jana, ist tragisches Lachen. Ja, und ich habe ja dann.
Also diese Karikatur ist nicht zu retten.
Ja, also ich habe dann auch so Blog-Kommentare bekommen und der beste Blog-Kommentar war, ich verkürze ihn mal. Ist denn jetzt alles negerfeindlich, wenn Neger zu sehen sind? Und allein die Wortwahl, bei dieser Wortwahl, ja. Und was wir jetzt gar nicht gesagt haben, das wissen vielleicht auch gar nicht alle Hörer, was du eigentlich beruflich machst, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen.
Das weiß ich ja selber nicht.
Das weißt du selber nicht, aber ich sag mal, du hast auch mit Grafik zu tun. Also deswegen hast du vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf dieses ganze Handwerkliche und eine andere Sicht, natürlich, also eine andere Einsicht da rein, wie so eine Grafiken entstehen. Also
der ursprüngliche Impuls meiner beruflichen Tätigkeit kommt aus der Grafik, aber ich habe das dann auch konzeptionell abgefedert. Ich bin Werbefachmann und weil ich einfach immer gesehen habe, dass Werbung sehr stark natürlich mit grafischen Elementen arbeitet und ich aber das quasi dahinterstehende ganzheitliche Ansatz von kreativer Arbeit, also quasi mit all dem, was die Kultur so an Spielmaterial hat, daraus dann das in die Dienste der werbetreibenden Wirtschaft zu stellen, das fand ich eine Zeit lang sehr interessant und habe mich dann aber sehr stark konzentriert auf Grafikdesign und auch so typomane Geschichten, Logoentwicklung und Comics und Illustrationen gehören dazu und ebenfalls hin und wieder diese Geschichten so als Konferenzzeichner.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, dürfte ich gar nicht hier sein, weil momentan ist gerade die EUVIS, also die European Visualization Konferenz, in einem Hotel, in so einem neuen, im NH-Hotel gegenüber von den Trap Towers da.
Ja.
Und da sind die, als ich davon mitbekommen habe, war jedenfalls das quasi so die Konferenz für Konferenzzeichner. Vor allem, das ist so lustig, weil alle Konferenzzeichner dann auch wiederum von anderen Zeichnerkollegen gezeichnet werden, während sie über quasi die Techniken von Konferenzzeichnungen zeichnen. Also es ist so ein totaler Meta-Diskurs, der da stattfindet und ich darf nicht dabei sein, einfach weil, als ich davon mitbekommen habe vor ein paar Wochen, war das Ding schon ausverkauft. Und ich habe jetzt auch keine Chance, also ich hätte vielleicht mal versuchen können, reinzugehen, in der Hoffnung, dass am zweiten Tag vielleicht dann irgendjemand nicht da ist, aber was ich bisher so auf Twitter und so gesehen habe, ist es einerseits sehr interessant, aber gleichzeitig, was wird Visualisierungstechniken und so, ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sagen würde, das hat mir jetzt unbedingt gefehlt, sondern so etwas wie Konferenzzeichnen, das ist auch unglaublich viel Handwerk und vor allen Dingen Übung, Übung, Übung und weniger dieses How-to. Also
kannst du noch mal kurz, ich höre den Begriff zum allerersten Mal. Was ist Konferenzzeichnen? Wer beauftragt das? Wer macht das für wen? Ja.
Also es ist so ein bisschen eine Modeerscheinung, die aus meiner Sicht entstanden ist, dass oder populär geworden ist, dass es an dem Royal College of Art so monatliche Vorträge von so richtigen High Potentials gab. Also so ein bisschen TED-Talk-mäßig, dass die sich da, obwohl das ja eine Kunsthochschule ist, dass sie sich dann irgendeinen Genomforscher oder was weiß ich, einen besonders exklusiven Theologen, und der erklärt halt so ein bisschen, was seine Arbeit so ausmacht. Und um das Ganze auch quasi über den Kreis der Leute, die 1000 Leute, die das entsprechend jetzt live miterleben konnten, auszudehnen, haben die einen, lag vielleicht auch nahe, Royal College of Arts, dass sie einen Zeichner, ich will jetzt nicht Karikaturist, sondern wirklich erstmal ganz neutral Zeichner genommen haben, der hat entsprechend die die Vorträge, die eine Stunde sind, die wurden dann für diesen YouTube-Video vielleicht auf 8 Minuten eingedampft, also auf die wichtigsten.
Live?
Nee, nicht live. Also erstmal, der Vortrag dauert eine Stunde.
Also okay.
Der Zusammenschnitt 8 Minuten.
Zum Zusammenschnitt, okay. Hm?
Und für diese 8 Minuten entstand dann aber ein Video, das aussieht, als würde er quasi in diesen 8 Minuten ganz schnell quasi diese gesamten Kernthesen des Vortrags grafisch direkt untermalen. Und das ist so eindrucksvoll, weil und auch relativ gut geschnitten, dass man auf den ersten Blick denkt man fast noch, das könnte ein Mensch auch wirklich so machen. Mhm. Man sieht dann quasi, es gibt dann Zwischenschnitte und vor allen Dingen, dass das Irre an der Geschichte ist, da er, der Illustrator quasi schon mit dem vorhandenen Material, vielleicht macht er sich Visual Notes schon während des Vortrags, das weiß ich nicht, aber der hat quasi schon einen Blick auf das was auf den Gesamtvortrag und auch so, schon eine Gesamtkomposition. Das heißt, du siehst dann oft diese Bilder, du siehst die Details und irgendwann fährt die Kamera zurück und das Ganze ist der Baum der Erkenntnis oder so, ja. Und wo vorher eine Weltkugel ist, ist auf einmal der Apfel und du hast vorhin so eine Frau gesehen, das ist aber Eva. Und dann hast du zum Schluss ein in Schwarz-Weiß mit ein paar Schmuckfarben, in sehr relativer, fast so knollennasenartiger, sehr einfachen, aber trotzdem in der Gesamtheit dann schon eindrucksvoll, auch handwerklich eindrucksvoll, ein gewaltiges Panorama, das aber auch als auf den ersten Blick durchaus so erkennbar ist, dass du das Gefühl hast, du wüsstest, was in diesem Vortrag gesagt worden ist. Es ist eigentlich eher so eine Stützung. Es funktioniert natürlich nicht so, weil es funktioniert wie so PowerPoint-Folien, wo ja auch ohne den Vortrag die PowerPoint-Folien alleine meistens einen in die Irre schicken, sonst gäbe es ja PowerPoint-Karaoke nicht.
Das, was du gerade erzählst, erinnert mich an einen webbasierten PowerPoint-Ersatz, dessen Namen mir nicht einfällt, der darauf basiert, dass du eigentlich eine ganz große Fläche hast,
ja,
und sozusagen einzelne Folienelemente da reinpackst, mhm, und immer so rauszoomst und wieder rein. Ja. So, wie heißt denn das? Es ist irgendwas mit Lee, glaube ich, so ein typischer Start-up-Name.
Ja, ja.
Also um nochmal nachzufragen, weil ich hatte vorhin, als du das erklärt hast, hatte ich das Gefühl, es ist jemand, der während eines Vortrags neben dem Vortrag
genau,
steht und malt.
Ich wollte jetzt, okay. Ich war jetzt nur, ich versuchte nur zu erklären, wie dieses,
okay, die historische,
dieses wie das Meme,
okay.
Ich vermute, dass es das schon viel länger gibt. Und zwar ist es ja das, was ein Lehrer macht, was ein Motivationstrainer macht. Es kommt auch sehr stark aus dieser arbeitspsychologischen Trainee-Unternehmenswelt, ja, dass man versucht, Bilder zu entwickeln, damit das Teambuilding und wer auch immer die Strategie, dass da so ein Bild in alle Köpfe verankert ist, das eben mehr sagt als 1000 Worte und mehr sagt als 100 PowerPoint-Folien. Diese RCA-Sachen, das ist bestimmt, ich habe das erste Mal diese Filmchen vielleicht vor 10 Jahren oder so gesehen. Das scheint aber einen ziemlichen Eindruck gemacht zu haben und es gibt dann halt auch ähnlich wie ja Platten im Studio gemacht werden, gibt es eben auch Live-Musik. Und Live-Musik hat halt, es kann nie so perfekt sein wie die Studioproduktion, aber es ist halt live, es ist interessant und es kommt trotzdem was Interessantes bei rum. Und das ist dann entsprechend die Idee des Konferenzzeichners.
Okay.
Und da gibt es auch wiederum zwei verschiedene Modi. Das eine ist, du hast diesen typischen 10 bis 20 Minuten Vortrag oder vielleicht auch eine Dreiviertelstunde auf einer Konferenz wie die Republika. Und der ist relativ klar strukturiert und du fängst einfach an, dass du die Sprachbilder und das, was der Vortragende oder die Vortragende da sagst, dass du das wie so ein Simultandolmetscher in visuelle Symbolsprache übersetzt. Da gibt es jetzt verschiedene Elemente. am Ende bleibt, manchmal hat man so ein Landscape-Format, manchmal ein Porträtformat, weil man einfach auf dem Flipchart arbeitet. Zum Schluss bleibt eigentlich eine Art Poster und jedes Poster steht für das, was der Vortrag ausmacht. Und dann liegt es quasi in der Qualität des Zeichners mit der Symbol und mit den visuellen Grammatik, über die er verfügt, möglichst ein gutes Abbild dessen zu bringen, was der Sprecher gesagt hat. Und für viele Konferenzorganisatoren ist das so ein bisschen the cherry on the cake, weil du hast oft schlechte Vortragende, die haben schlechte PowerPoints, wenn auch die Vortrags- und Präsentationstechnik schon toll ist, dann ist das eine Doppelung mit diesem Ding. Aber das hast du ja nur in einer bestimmten Klasse der Top-Leute, dass die Vorträge auch visuell und von der ganzen vom Wow-Effekt dich einfach so mitnehmen, sondern du hast oft so stupide Geschichten und dann ist das eigentlich eine willkommene Abwechslung, weil du eine Doppelung hast, einer quatscht dich zu und dann entsteht nebenan von einem Zeichner und das ist oft schon, also insbesondere natürlich für Menschen, die grafisch nicht so das Handwerkszeug nicht haben, sieht das eigentlich immer ganz, ganz eindrucksvoll aus, wie quasi dann da so eine Symbolwelt entsteht. Und es hat auch so ein Gemeinschaftserlebnis, weil in Konferenzen gibt es immer Menschen, die haben keinen Kontakt zu anderen Leuten. Dann kommen die in der Pause hin und gucken sich das an und sagen, ach so, hast du das gesehen, das ist ja toll. Dann kommen die über das Betrachten des Bildes, gibt es auf einmal so ein gemeinschaftsstiftendes Element. Und es ist insofern auch eindrucksvoll, wenn du so einen Konferenztag hast, vielleicht mit vier verschiedenen oder sechs Sessions, die du auch selber besuchst, um 16 Uhr weißt du gar nicht mehr, was du alles schon gesehen hast. Und dann, wenn man dann als Zeichner quasi diese sechs Vorträge auf großen Postern alle nebeneinander stellt, dann hast du das Gefühl, dass du nochmal so ein Resümee des ganzen Tages so richtig gehend mitnehmen kannst. Mhm. Ganz viele Leute machen dann Fotos von den Dingen. Ich versuche dann, wenn ich das mache, versuche ich quasi das dadurch zu adeln, dass der Vortragende mein Bild unterschreibt, weil er dann quasi auch so sagt, ich erkenne mich mit deiner visuellen Interpretation dessen, was ich sagen wollte, wieder. Und das finde ich ganz schön. Und manchmal macht man das dann auch, das finde ich besonders schön, wenn es ganze Workshops sind, so Fokusgruppen, wo man wirklich auf einem Thema auch teilweise frei arbeitet und so ein riesiges Landscape entsteht für, was weiß ich, ein Unternehmen will seine Strategie komplett neu umstellen, wo dann sagt, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, wer sind die Wettbewerber? Das sind dann Sachen, die man leider überhaupt nicht veröffentlichen kann, weil das regelrecht Geschäftsgeheimnisse sind. Und da habe ich dann oft die Erfahrung, dass Leute sagen, das müssen wir so fotografieren. Das ist, wenn wir das dem Vorstand präsentieren, so wird das wirklich klar. Und dieser ganze Scheiß PowerPoint, das brauchen wir nicht mehr. Das ist dann oft so diese erste Reaktion. Diese Poster sind aber, die werden eingerollt. Das Seminar ist beendet, das Wochenende kam, am nächsten Tag also ich habe noch nie erlebt, dass quasi, ich biete es den Leuten immer an, dass sie sagt, jetzt habt ihr hier quasi 100 oder sagen wir 50 verschiedene grafische Elemente. Ja, manchmal sind sie nur so ganz klein, manchmal ist es, was weiß ich, wir wollen der Leuchtturm sein, weißt du, in der Brandung, also es gibt große Elemente, es gibt aber auch manchmal gerade so diese kleinen Geschichten, die ganz witzig so am Rande stehen. Die Annalena Schiller, ist auch auf Twitter und hat das auf der Republika gemacht, die macht manchmal so Fotos von so kleinen Detailzeichnungen, die so am Rande entstehen, die sind oft besonders witzig. Und dass ich denen Angebot habe, schaut euch doch die besten Elemente an. Und man kann die dann ja nochmal photoshoppen und ein bisschen aufpeppen und dann sind die gewissermaßen auch wirklich präsentationsfähig. Natürlich versuche ich dann als Grafikdesigner quasi so einen Zweitauftrag da raus zu baldowern. Aber das habe ich noch nicht erlebt, weil das wird doch sehr stark als Event-Ding benutzt. Also mein schönstes Event-Teil war, dass ich für diesen vom Parlament, glaube ich, finanzierten Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik, die hatten ihr 50-jähriges Jubiläum und sind seit einigen Jahren auch in Berlin, waren vorher irgendwo in der Provinz und sehen sie also wirklich so als, gerade in sicherheitspolitischen Fragen, jetzt, wir haben ja auch drüber gesprochen, tauchen die auch oft auf, auch mit ganz klugen Analysen, also gerade das Heute-Journal nimmt die ganz gerne. Und dadurch habe ich die also so ein bisschen kennengelernt, auch die ganze Institution. Und die hatten das Kommunikationsmuseum in Berlin für ihre 50-Jahr-Feier gemietet. Und das ist so ein großes Foyer, so ein riesiges Rondell. Und haben mir dann schon gesagt, ja, Außenminister kommt, damals Guido Westerwelle, der Parlamentspräsident Lammert und überhaupt alle kommen. Aber die stehen auf dem Podium und halten auch Vorträge. Und der Stiftungschef, der hat sie gesehen bei einer anderen Veranstaltung und fand das so toll und wollte das auch haben für seinen. Ich sagte, ja, aber das ist halt, das ist ein riesiges Areal. Da müssen wir anders vorgehen. Und dann habe ich denen vorgeschlagen, das war dann sehr schön, dass wir keine normalen, weißt du, ein Flipchart sieht total lächerlich aus in diesem bombastischen Areal. Also ich würde vorschlagen, ich nehme eine normale Staffel, wie Maler im Freien arbeiten, aber und ich besorge Pappen, die sind türgroß. Und zwar, die sind auch richtig naturbraun wie Pappen. Und ich zeichne nicht mit Markern, sondern mit Pastellkreide. Mhm. Damit kann ich nicht so fein arbeiten, aber dafür kriegt das sofort so einen gewissen künstlerischen Touch. Und was ich nicht wusste, ist, dass sogar diese Sandsteinsäulen und dieses ganzen Raums auf einmal farblich komplett, gerade als es dann dunkel geworden ist und die Festbeleuchtung angegangen ist, sind die quasi mit den ich konnte dann so quasi meine Pappen nach dem Vortrag, also als das vom Vortragsmodus in den Empfangsmodus umgekippt ist, die Veranstaltung, konnte ich also meine Poster, also als Pappen, quasi an jede Säule dranhängen, weil es von unten so Lichter gab. Das war aber reiner Zufall. So konnte ich also quasi auf allen 6 Säulen quasi relativ groß diese Pappen verteilen. Und in dem Halbdunkel hat diese Ölkreiden oder Wachskreiden, die haben die Pigmente, die leuchteten extrem glänzend im Scheinwerferlicht, während die Pappe quasi mit dem überhaupt nicht mehr so, wie soll ich sagen, so trashig aussah, sondern sah genauso edel aus wie die Säulen, an denen die drangehangen sind. Und dadurch wurde das wirklich so eine richtig runde Sache, war aber so ein bisschen so eine Mischung aus Improvisation und so das Gefühl, da müssen wir was anderes machen. Und aber das war auch wieder so eine Geschichte, wo ich denen gesagt habe, naja, ich bin da eigentlich auch nur so eine Zirkusnummer wie eure Clowns, die zur Publikumsbespaßung, also sie hatten dann, weißt du, auch so Clowns oder wie es manchmal auf den Techno-Festivals von den Pionen passiert, wo dann irgendwelche kleinen Irritations- und Stimulationselemente dann so durch die Menge geistern, damit dann einfach so die stumpfe Techno-Masse mal so einen anderen Impuls bekommt nach 48 Stunden durchgefeiere. Ne? Und also da auf dieser Eventschiene funktioniert es gut, aber ich sehe seltenst, dass quasi aus diesen Bildern dann weitergehender Vorteil gezogen wird.
Noch eine Frage dazu, wenn du jetzt in so einem Unternehmenskontext bist und da visualisierst, stellst du da auch Rückfragen oder bist du völlig stumm?
Bei dieser Stiftung Wissenschaft und Politik, die waren in Sorge im Sinne von, verstehen Sie Englisch, weil das wird zum Teil Englisch sein. Es sind hochgradige Fachbegriffe aus der, ich bin NATO-Fanboy, habe ich gesagt. Ja. Ich weiß, was Caveats und Out-of-Area-Einsätze sind, ja. Habe ich dann in diesem Dings gesagt. Guckten alle mich irgendwie auf diese komischen Meeting auf einmal blöd an. Ja. Und dann hatten die aber irgendwie das Gefühl, huch, der wird das offensichtlich verstehen, was dort gesagt wird. Ansonsten Das war aber eher so ein leichtes Getrolle, weil eigentlich bin ich der Meinung, dass es darum gehen muss, wie ein Simultanübersetzer von einer Sprache in die andere zu übersetzen und dass Fachbegriffe, wenn sie dann auftauchen, es gibt natürlich Fachsprachen, die sind so durchsetzt, dass es, dass man, also wenn ich jetzt eine hochmedizinische Vortrag umsetzen sollte,
ja,
wo die immer nur mit lateinischen oder englischen Abkürzungen reagieren. Das heißt, ich wüsste jetzt gar nicht, dass es um Herzkranzgefäße ginge. Ja? Ja. Dann würde ich jetzt auch gar nicht auf die grafischen Metaphern kommen, um die es geht. Also das heißt, ab einem gewissen Punkt muss man dann schon wissen, worum es geht. Das wird aber in der Regel vorher abgeklärt. Im Business-Kontext weiß man das dann schon so ein bisschen. Und es sind ja oft auch öffentliche Vorträge, sodass schon auch die Sprecher bemüht sind, nicht nur in Three-Letter-Acronyms zu sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon Vortragssituationen gibt, die so fachspezifisch sind, dass man da sich quasi vorher was anlesen müsste.
Ja. Das ist wirklich sehr spannend. Also ich habe jetzt so ein, für mich klang das erst so wie diese Videowelle auf YouTube, also der Maniac, kennst du den?
Ja.
Der hat ja für Netzpolitik.org ein technisch wirklich tolles Video über Überwachung gemacht.
Ja.
Was ist Überwachung? Inhaltlich habe ich da einige Kritikpunkte, aber das war tolles Marketing.
Man darf ja nicht vergessen, wo wir herkommen.
Genau, man darf ja nicht vergessen, wo wir herkommen, aber das war toll umgesetzt,
Habe ich gesehen.
Auch schnell und also wirklich war ich echt beeindruckt davon. Ja. Der ist eigentlich, er ist mein Kollege, kann man so ein bisschen sagen, arbeitet ja auch für Moviepilot, beziehungsweise jetzt nicht mehr, da die deutsche Seite gerade verkauft wurde.
Ja.
Aber deswegen, das war spannend, ich konnte also ab und zu auch so ein paar Gespräche mit ihm drüber führen und der hat so gesagt, naja, das so eine der Hauptkritikpunkte an seinen Videos ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er immer so schnell spricht, weil es gibt Leute, die können dem einfach nicht folgen. Er meint, ja, das ist aber auch einfach eine Generationenfrage. So, und er produziert halt auch nicht Videos für die Babyboomer-Generation. So.
Ja.
Ich dachte erst, dass es so ein bisschen sowas ist, aber da weiß ich, dass da ja wirklich viele, viele, viele Stunden Arbeit hinter so einem Video stecken. Das sieht ja so aus, so als würde das so runtermalen. Das sind aber mehrere Wochen Arbeit. Das klingt jedenfalls sehr spannend. Mich erinnert das noch ein bisschen an so irgendwelche ZDF-Spielesendungen.
Es gibt diesen Oscar, den Schnellzeichner. Das war aber nur letztlich der schnelle Karikaturist, den du auf dem Montmartre auch findest.
Ja.
Das gibt es natürlich auch.
Da fand man das aber schon beeindruckend. Also wenn im Fernsehen so schnell, weil da waren die Striche auch so gewählt, dass man noch gar nicht wusste, was entsteht.
Ja.
Und dann so,
Aber was du jetzt gerade mit dem Maniac ansprichst, finde ich, muss man das vergleichen mit Musikern zwischen Studio-Prozess, wo die monatelang an einem Song rumkaspern. Und für uns Laien, wenn die mit einem begrenzten Set an Leuten denselben Song spielen, klingt der für uns auch gut.
Ja.
Ja? Aber ich weiß zum Beispiel, diese eine Bond-Film für den Bond-Song Skyfall von Adele, da habe ich so einen Tweet nochmal gelesen, dass er sagt, wow, Oscar gewonnen, die 2 Monate im Studio, an dem wir nur an diesen Background-Vocals gearbeitet haben, haben sich gelohnt. Also er wollte halt diesen Bond, hat ja immer so eine Wall of Sound und das muss ja immer noch eine Steigerung geben und das, man merkt einfach, dass dieser Song perfekt auf dieses Bond, also es ist so ein Konglomerat aller bisherigen Bond-Songs in diesen einen Song reingetan hat und wenn das jetzt irgendein Orchester live spielt, dann kommt der und Adele singt es, dann kommt das auch gut. Ne?
Ja.
Und ich finde, so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Du musst halt erstmal überhaupt zeichnen können und dann, du kannst halt, du skribbelst was hin, die Idee ist da, es wird halt nicht so gut aussehen, als wenn du vielleicht im zweiten, dritten Versuch Blatt Papier viel langsamer machst, aber das ist auch ein anderes Element. So ein Straßenmusiker.
Was Performatives.
Ja, ja. Der rotzt das auch halt schneller hin, aber auch das Gefühl der, oder noch was anderes. Du hast dann ja auch Pausen. Also ich würde jetzt nie hingehen und sagen, dass ich dann nur live noch was mache, sondern ich zeichne das nieder, zum Beispiel in Schwarz-Weiß, und wenn ich das Gefühl habe, da fehlt noch was, dann mache ich vielleicht noch mal einen Rahmen drumherum. Das gibt dem Ganzen witzigerweise wirklich einen Halt. Ja? Mhm. Und dann kann ich vielleicht noch ein paar Schmuckfarben, oder ich merke, hier kann ich noch einen Bogen dran machen. Da werde ich ja nicht verhaftet für, weil ich quasi noch hinterher in den Kaffeepausen an meinen Illustrationen noch ein bisschen rummurchle. Also von daher ist das, was dann am Ende rauskommt, auch nicht komplett zu 100% das, was man live mit scribbeln kann.
Danke. Ich liebe das ja, neue Dinge zu lernen. Das war jetzt wirklich was völlig Neues für mich. Ich muss mir das nochmal angucken. Es wird ja bestimmt irgendwie irgendwas auf YouTube geben, wo man das sowas mal sehen kann. Vielleicht können wir auch irgendwas verlinken, wo du mal sagst.
Genau, ich werde auch nochmal zu dieser Euvis verlinken, weil das wirklich jetzt quasi nochmal, das ist so eine Art Sexmesse für wie lauter Pornodarsteller, die von anderen von Pornodarstellern lernen, von anderen Pornodarstellern, wie man sich noch besser ausleuchten kann bei bestimmten Positionen. Ja. So muss das dort gerade vorgehen. Und ich darf nicht dabei sein.
Ja. 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 Ich glaube, damit kommen wir auch zum Schluss. Wir sind schon über 2 Stunden. Ich glaube, wir haben einen ziemlich großen Bogen von Kaffee über Russland, Ukraine zu Skandalen zweiter Ordnung und bis hin zu den Konferenzzeichnern gemacht. Ich wollte noch mit einem Appell enden. Ich bin ja, wie gesagt, DDR sozialisiert, also an Pionierappelle gewöhnt. Erstens würden wir uns sehr freuen, wenn man uns im iTunes Directory bewertet, weil das etwas die Sichtbarkeit steigert. Wichtig, ja, du siehst ganz, ganz erstaunt aus.
Ich wusste nicht, dass es das gibt. Bitte mach das.
Ja, also es gibt so einen quasi offiziellen Podcast-Directory, da sind wir auch mit drin. Und das ist immer, viele hören auch über iTunes, und das ist einfach super, wenn man da noch sozusagen singt. Das machen ja die YouTuber zum Schluss immer in ihren Videos, da sagen sie mal, und bitte kommentiert. Über Flattern freuen wir uns, und seit das Flattern brauchen wir auch, weil wir ein drittes Headset brauchen.
Ja.
Weil wir ja gerne auch Leute dazuhören, und wer sozusagen uns nicht nur zu zweit hören möchte, kann das sozusagen verhindern, indem er uns mitfinanziert, das nächste Headset. Wir wissen auch schon, wer als nächstes kommt.
Das stimmt.
Verraten wir das schon?
Nein.
Nein, das verraten wir nicht. Wir freuen
uns. Wir haben eine ganze tolle Liste von unglaublich interessanten Gästen, die schon Schlange stehen.
Und wir sagen mal, wir haben kein drittes Headset. Das ist
Nein, das sagen wir gar nicht, weil im Prinzip würden wir das auch nochmal kurzfristig uns leihen können, aber es hat natürlich einen ganz anderen...
Du darfst es jetzt nicht relativieren, Gregor.
Nein, es hat einen ganz anderen Auftritt auch gegenüber unser Selbstverständnis als Podcaster. Ja. Wir gehen da mit einem ganz anderen Gefühl in die Podcasts, wenn wir sagen können, und hier ist unser drittes Headset, als wenn wir mit Leih-Equipment von befreundeten anderen Podcastern.
Benutztes Headset,
genau. Deswegen gibt uns diese moralische Unterstützung, indem ihr oft alle auf den Flatter-Button klickt. Genau.
Und damit enden wir. Ich werde jetzt zur Arbeit weiterfahren. Ich bin gespannt, das nochmal durchzuhören, weil wir wirklich viel besprochen haben heute. Und danke dir für die Einladung und den 80er-Jahre-Latte bei dir.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.